Wir haben heute Finanzbetrüger, Krieger aus dem All, Tintenfische, Gangs aus England, das Original zu einem Scorsese-Meisterwerk, Russell Crowe mal anders und einiges mehr. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serienpodcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch so für Streamingdienste gibt. Vor mir sitzt der Kritikerkrieger aus einer fernen Galaxis im Kampf gegen schlechtes Machwerk, der Schulz.
Hallo.
Ja, heute habe ich mir Mühe gegeben.
Ja, war gut.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, und dir?
Ja, wunderbar.
Na, sehr schön.
Sonntagabend, immer wunderschön mit dir hier zu sitzen und über Filme zu philosophieren.
Hört sich irgendwie so ironisch an, ne? Nicht?
Nein, nein. Gut, bevor wir hier lange lustig schnacken, wir haben viele Filme.
Ja.
9 Stück.
Ja.
Ja. Und wir haben uns hier im Vorfeld schon geeinigt, dass ich heute anfange. Und ich beginne mit einer Doku. Also mit etwas Bildung.
Oh Mann.
Und zwar mit Mein Lehrer, der Krake oder The Octopus Teacher. Das ist eine Doku auf Netflix, geht ungefähr 90 Minuten, nee, genau 90 Minuten. Und in der geht es um einen Tierfilmer, der gerade so eine schwierige Phase persönlich hat und so ein bisschen, ich wollte gerade sagen Borderline, aber Burnout meine ich. Der ist so ein bisschen ausgebrannt und der lebt, ich glaube es ist Australien, ich bin mir gerade nicht sicher, irgendwo an der Küste mit seiner Frau und seinem Sohn. Und zur Entspannung geht er halt immer raus da irgendwie ans Meer und fängt an zu tauchen, aber ohne Taucherflasche, ohne Anzug, ohne gar nichts. Also, ne? Und taucht dann so und lernt dann so ein größeres Gebiet zu kennen und findet eine kleine Krake, mit der er sich dann anfreundet. Also zuerst streckt er so einen Finger hin und dann streckt die Krake halt den Arm so aus. Ah. Dann klettert die Krake irgendwann nach, weiß ich, 20 Tagen oder so mal ihm so auf die Hand. Und dann nach weiteren 20 Tagen kraxelt sie ihm dann auch auf den ganzen Körper rum und so. Also die freunden sich wirklich an. Mhm. Und es geht dann im Grunde darum, dass der Typ fürs Leben auch was lernen von dieser Krake, weil die halt zum Beispiel, wenn die angegriffen wird, dann verliert die zum Beispiel so einen Arm.
Ah. So, ne?
Und es geht dann darum, dass man halt im Leben auch mal was opfern muss und so und dass man für seine Kinder da sein soll und bla bla bla, weil diese Krake das halt alles irgendwie macht, so, ne? Für ihre Kinder und bla. Und in diesem Gebiet, wo er da mal taucht, da sind natürlich auch Haie, also der natürliche Fressfeind, so. Und er hat sich auch immer geschworen, nie einzugreifen, wenn mal irgendwas passiert. Ja. So, er verfolgt die jeden Tag, also er geht wirklich jeden Tag da tauchen und schwimmt mit der da rum und so. Und die wird natürlich auch mal angegriffen und dann guckt er halt zu. Und das ist halt irgendwann unfassbar traurig, Alter. Also, weil du dann richtig mitfieberst und hoffst so, nein, der kriegt die jetzt nicht und blala.
Ja.
Das ist richtig krass, Alter. Und der Typ, der hat eine, also ich würde jedem, der da irgendwie Interesse dran hat, empfehlen, das im Original zu hören. Das kann man bei Netflix ja einstellen, weil die Originalstimme von ihm ist übelst ruhig und chillig so. Du kommst halt übelst runter halt, ne? Also nach so einem harten Arbeitstag guckst du dir das an und du entspannst halt mega, Alter. Das ist richtig cool. Und ja, also ist eine wunderschön gedrehte Doku, wo man vielleicht ein bisschen was lernt über auch Oktopusse, die mich vorher nie interessiert haben. Ich habe vorher überhaupt gar kein Interesse an Oktopussen gehabt. Also,
ja gut, was soll man noch darauf kommen?
Also, ja, genau. Und man lernt auch, oder man sieht dann auch, wie intelligent diese Tiere halt sind. Ne? Also wenn die sich zum Beispiel, also erstmal kann dieses Tier sich übelst krass tarnen. Von einer Sekunde auf die andere sieht es viel komplett anders aus. Und dann sind so Sachen, dass die dann auf dem Boden, wenn die gerade gejagt wird, dann saugt die mit all ihren Näpfen, mit ihren Saugnäpfen, irgendwelche, weiß ich nicht, Muscheln und so an, und dann sieht die aus wie ein Stein.
Okay,
das, krass. Also wirklich, da sind richtig coole Sachen drin, wo man halt so ein bisschen was über diese Tiere lernt. Aber das Coolste wirklich an dem Ding ist diese persönliche Note von ihm und diesem Tier halt. Ah. Weil einem das echt nahe geht irgendwann, Alter. Der Soundtrack ist mega geil, der ist richtig cool, ein orchestraler Soundtrack. Und wird halt komplett von diesem Typen so aus der Ich-Perspektive erzählt, was so seine Erfahrungen waren mit diesem Tier und was er so durchgemacht hat und was er für sich da halt mitgenommen hat fürs Leben. Und ist nicht so dieses klassische Ding wie bei anderen Dokus, wo halt irgendein Off-Sprecher halt ist, der irgendwas erzählt über irgendwelche Tiere, ja, die er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gesehen hat. So, ne? Also es ist mega interessant, kann ich definitiv jedem empfehlen, der auf Dokus steht und vielleicht auch mal so eine etwas andere Doku sehen will über ein Tier, was er vielleicht nicht so gleich auf dem Schirm hat. So, ne? Aber eventuell für die Zartbeseiteten, legt euch vielleicht Taschentücher beiseite. Also das ist, okay. Der ist gegen Ende, oder der wird halt immer krasser. So, ne? Also das ist schon übel auf jeden Fall.
Ich gucke ja gerne solche Dokus, muss ich sagen. Also, aber ich finde, dass es auch schwierig ist, richtig Dokus zu finden in der Menge, die wirklich fesselnd sind. Weißt du so? Also, ja. Mir fällt da als allererstes natürlich unsere Erde ein. Ne? Mhm. Der erste und der zweite. Oder unser blauer Planet. Mhm. Und, genau, das ist halt auch ein mega, mega Dokumentationsfilm. Ist natürlich ein bisschen eine Off-Stimme, aber trotzdem faszinierende Bilder und sowas. Ja. Und wenn du halt so ein Kaliber hast, finde ich, was diese Filme nun mal sind, meiner Meinung nach, dann ist es immer schwierig, Dokus zu finden, die in der Reihe von Natursachen oder sowas oder Ozean, die wirklich fesseln halt, ne? Deswegen lehne ich mich natürlich schon interessant nach vorne, wenn du mir davon erzählst, weil ich dann schon Bock bekomme, das zu gucken, um herauszufinden, ob der mich halt fesseln kann halt, ne?
Also die Dokus, die du gerade angesprochen hast, wir hatten dann, weil meine Freundin irgendwie gerade auf den Geschmack gekommen ist, keine Ahnung, hatten wir dann halt auch Unsere Erde, den ersten, auch angeguckt, den gibt es auch bei Netflix.
Ja.
Und die Bilder sind natürlich da um einiges krasser und größer halt einfach, ne? Weil du hast ja da Aufnahmen aus der Luft und siehst da irgendwie Milliarden Vögel, die irgendwie rumfliegen und so eine Geschichte.
Vor allen Dingen auch 6 Jahre Drehzeit und
genau.
Kram. Also das ist schon echt übel.
Und das hast du halt bei dem Octopus-Teacher-Ding natürlich nicht so. Da erstreckt sich das alles auf so ein, weiß ich nicht, auf so ein Meeresgebiet von, was weiß ich, 100 mal 100 Meter oder so.
Ja.
Ne? Aber die Aufnahmen sind trotzdem cool. Also der Typ, ist auch, wie gesagt, immer ohne Atemgerät oder irgendwas da runtergetaucht und muss halt alle, weiß nicht, 2-3 Minuten immer hoch, weil er halt deckelt ist, ne? Kann ja was nicht atmen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wer es gefilmt hat, keine Ahnung. Also er schon sehr oft, so, das siehst du halt so egomäßig, und dann siehst du ihn aber auch gefilmt. Ah. So, also muss da irgendeiner muss immer dabei gewesen sein.
Ja.
Und dann später hast du auch noch seinen Sohn mit drin, dem er das dann sozusagen beibringt und ihm die Natur näher bringen will und den Wert des Lebens und sowas halt. Ja.
Ja. Na, wie gesagt, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Bei Netflix
gewesen. Netflix, genau.
Ja,
also,
wie lange geht der?
90 Minuten. 90 Minuten. Genau, 90 Minuten.
Kann man sich ja mal schnell reinziehen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung.
Wunderbar. Ja. Gut, dann haben wir ja zart beseelt angefangen und gehen rüber zu etwas nicht zu zartem. Und zwar habe ich geguckt, Unhinged. Ganz frisch eingetroffen bei Amazon, war vorher nur zu kaufen, eine Woche vor Blu-ray-Start, jetzt ist er auch für 3,99 zu leihen, wer ihn nicht gleich fest besitzen will. Der Film geht 88 Minuten, ist ab 16 freigegeben, ist mit Russell Crowe und darum geht es. Rachel ist spät dran, als sie auf dem Weg zur Schule ihres Sohnes Kyle an einer Ampel mit einem fremden Autofahrer aneinander gerät. Obwohl seine Ampel grün anzeigt, ignoriert er das Signal. Als sie hupend an ihm vorbeizieht, wird sie zur Zielscheibe eines wütenden Mannes, der offensichtlich nichts mehr zu verlieren hat und bereit ist, ihr zu zeigen, was ein wirklich schlechter Tag ist. Dieser Film ist nicht logisch. Dieser Film ist nicht tiefgreifend. Aber, alter Schwede, das ist wie Falling Down auf Adrenalin, Alter.
Das wollte ich gerade sagen, komm, wir bisschen
von Falling Down. Also, du hast eigentlich keinen richtigen Background, ne? Also, Russell Crowe spielt wirklich absolut unberechenbar und beängstigend. Also, der hat mir richtig Angst gemacht beim Gucken. Also, das war echt ekelhaft. So hast du den wirklich noch nie gesehen. Und der Film fackelt auch nicht lange. Der geht sofort los halt, ne? Also, die sind da, so wird nur kurz gezeigt, dass sie momentan so ein bisschen Chaos in ihrem Leben hat und nichts wirklich gebacken kriegt und sowas. Und dann, wie gesagt, die Situation kommt, wo sie da den anhubt, weil er nicht fährt und so. Und er will eigentlich nur, dass sie sich bei ihm entschuldigt. Und sie sagt, das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Und daraufhin sagt er nämlich das, was ich am Ende gesagt habe, dass er ihr jetzt zeigen wird, was ein richtig schlechter Tag ist. Und dann verfolgt er sie auf Schritt und Tritt sozusagen mit einem Auto. Und geht in ihre Psyche und fängt an, ihre Familie zu bedrohen und ihre Freunde und alles, was damit zusammenhängt halt, ne? Mhm. Es ist richtig krass gemacht. Es ist auf Tempo ausgelegt, der ganze Film. Und du kriegst nebenher so ziemlich zum Schluss so ein bisschen mit, warum der Russell Crowe auch so tickt halt, sag ich mal, ne? Mhm. Weil er dann speziell auch auf die Scheidung von Hauptakteurin und ihrem Mann so eingeht und dann sagt er, ach ja, war er wieder nicht gut genug für die Frau, bla bla bla, und sagt, ey, wahrscheinlich wurde er geschieden oder keine Ahnung und wurde betrogen mit einem anderen oder irgendwie sowas, weißt du, hat wahrscheinlich seinen Job verloren, irgendwie sowas, weißt du, so in der Richtung wirst du dann vielleicht irgendwie mitkriegen, aber so richtig dollen Background lernst du dann nie kennen. Aber das macht gar nichts aus, weil du völlig gefesselt bist von dem Tempo, die dieser Film vorlegt halt, ne? Und diese unerwarteten Gewaltspitzen, also da sind wirklich ein paar Szenen drin, wo du denkst so, ups, was war denn das jetzt? Ne?
Okay.
Russell Crowe sieht nicht nur unfassbar fett und ungesund aus, ja, also das ist, ich muss dazu sagen, er ist wirklich dick und er sieht auch echt nicht gut aus, muss ich mal sagen, also Gesundheitszustand Zero, habe ich so das Gefühl, der sieht echt krank aus irgendwie.
Aber der hat sich ja für die Rolle bestimmt nicht angefressen, oder?
Ich glaube, dass das nicht so ganz, es passt halt gerade gut, weil er sieht auch echt eklig und schmierig aus und so. Mhm. Er sieht halt leider nicht gesund aus, muss ich sagen. Das passt halt leider zur Rolle und er spielt echt brachial. Also was der da von sich gibt und wie der mit der kommuniziert und dass er trotzdem irgendwie so eine ruhige Art und Weise hat. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo er in ein Restaurant reingeht und die Rachel will sich eigentlich mit ihrem besten Freund treffen da und er sich dann da hinsetzt und sagt, er ist ein Freund von ihr und die reden darüber, über ihr Privatleben und dass momentan ein bisschen viel los ist und bla bla und so und ist halt eiskalt, ne, also und sagt so, ja, wenn ich sie ans Telefon kriege, dann müssen sie mir eine Tasse Kaffee ausgeben halt, ne, so, weil er die nicht erreicht. Und dann ruft er halt mit dem Handy da an und weil er ein Handy in ihrem Auto versteckt hat, was nicht saniert ist, weil das ja weg ist, das hat er dann so genommen, und geht eiskalt ran und sagt, ja, ich bin's, bla bla und so. Und hier geht er rüber, ah, bla bla, hier sitzt dein Freund Tommy oder bla bla, das ist nicht bla bla und so. Und fängt an übel zu sagen, dass das nicht ist. Und ehe das aber passiert, nimmt er schnell den Hörer weg. Total intelligent, sodass er das gar nicht schnallt. Ne? Und ja, diese eiskalte Ader, dass der ihm gegenüber sitzt, halt gar nicht weiß, was abgeht. Aber du als Zuschauer, ist total, macht dich total nervös. Weißt du so, total aufregend. Was danach folgt, will ich gar nicht spoilern oder sowas. Ich will euch schon wieder jetzt einen Film erzählen, aber ich kann nur sagen, zieht euch den Film unvoreingenommen rein, halt, ne, ohne große Erwartungen an eine tief schürfende Story oder irgendwas. Also so eine tiefere Ebene wie Falling Down hat der Film nun mal nicht, weißt du so. Ja. Der ist ja doch so eher so der Klassiker unter solchen Filmen. Aber ich finde, dass der dass mal wieder so einen Film gebraucht hat wie den halt, ne? Der einfach brachial dir in die Fresse haut und das macht er auf jeden Fall. Mhm. Der Film geht wieder zarte 88 Minuten, also ohne Abspann so 80 und das sind auch 80 Minuten Volltempo, Alter. Also wirklich. Und wir haben da gesessen und dachten nur so, also meine Freunde haben da gesessen und dachten nur so, huff, alter Schwede. Also wie gesagt, Russell Crowe spielt hier richtig krasse Scheiße und macht dir als Zuschauer richtig derbe Angst. Also wow, so hast du den noch nicht gesehen. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ist bei Amazon momentan für 3,99 zu kriegen und ist auch jeden Cent wert. Wie gesagt, sollte man sich unbedingt geben, meiner Meinung nach.
Ja. Bei Russell Crowe bin ich immer irgendwie so zwiegespalten. Eigentlich sehe ich ihn mega gerne. Also, ich halte ihn auch für einen sehr guten Schauspieler. Ja. Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, er lässt sich halt übelst gehen halt, ne?
Ja, absolut. Also, ich bin da auch so. Ich finde auch, dass er ein guter Schauspieler ist. Muss aber auch sagen, dass ich nicht unbedingt einen Film wegen ihm gucke. So, ganz komisch so. Mhm. Also, habe ich mit ihm gesehen. Gladiator, so halt. Und vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung. Aber da müsste ich schon lange überlegen. Ich habe bestimmt schon ein paar Filme mit ihm gesehen, aber mir fällt ja spontan sogar keiner ein, Alter, muss ich sagen.
Der mit Ryan Gosling da,
so Nice Guys. Ja, Nice Guys, genau. Und immer, wenn ich ihn dann sehe, finde ich ihn auch übelst cool, so. Aber ich gucke irgendwie nicht direkt einen Film wie ihm, obwohl ich ihn auch für einen guten Schauspieler halte. So.
Ja, ja, ja. Dann ist er ja Carl-L halt.
Ach so, ja, gut. Ja, gut, das fällt mir immer nicht sofort ein. So komme ich auf Filmungen, weil ich das nicht mit schauspielerischer Leistung assoziiere. So,
ja, ja. So. Und dann kenne ich auf jeden Fall noch, ich glaube, 72 Stunden oder so heißt
das. Ah ja, den kenne ich auch noch.
Ja,
den kenne ich auch.
Der ist auch cool.
Der ist auch mega cool, ja. Wie gesagt, wenn er dann da ist, wenn ich den Film drin habe, wo er mitspielt, dann gucke ich den auch sau gerne, den Typen. Also, wie gesagt, um Gottes Willen. ist ein guter Schauspieler, aber irgendwie habe ich den auch immer nicht auf dem Schirm, so, weißt du so?
Naja, ja, da geht so ein bisschen unter, ja. Der hatte so eine Phase, wo er richtig krass war, wo er mit Scott halt die Gladiator gedreht hat.
Und Beautiful Mind in noch ein Jahr später, war, kann er auch,
Das müsste ungefähr in dem Zeitraum gewesen. Ja. Hat er auch einen Oscar für gekriegt, wenn ich mich nicht irre?
Na, zwei Oscars, Gladiator und Dings, glaube ich, also wenn ich mich täusche.
Dann kam ja Robin Hood und dann war so...
Ja. Den habe ich auch nicht gesehen, keine Ahnung. Da interessiert mich aber der Stoff nicht, hätte jeder mitspielen können. Also das ist
naja.
So Banane.
Ja.
Darum, da geht es tatsächlich mal nicht um Russell Crowe. Nee, wie gesagt, also vielleicht ist dann, kommt mal wieder so eine Phase, wo ich ein paar Filme von ihm nachhole. Auf jeden Fall fand ich ihn hier mega krass und mega cool. Und also cool fand ich eigentlich gar nicht. Eigentlich fand ich ihn wirklich abstoßend. Und das ist ja schon eine gute Leistung. So, weißt du so?
Ja, weil das er erreichen soll.
Ja, oder? Genau.
Ja. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an, ja. Muss ich mal gucken, den kriege ich bestimmt irgendwo mal reingequetscht. bei Prime war der, ne?
Der war bei Prime, genau, für 3,99. Also,
wie gesagt,
lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde mir auf Blu-ray dann auch holen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, der hat auch nicht so gute Kritiken bekommen.
Mhm.
Aber er gibt schon viele, die ihn feiern. Und wie gesagt, er ist vielleicht, wie gesagt, nicht tiefgründig und auch nicht gerade logisch und vielleicht auch ein bisschen stumpf, aber irgendwie hat es das mal wieder gebraucht, weißt du, so ein Film, der einfach nur rufdröschen will und wartet eben, weißt du so?
Ja.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Gut, dann kommen wir von dem ausrastenden Russell Crowe zu Engländern.
Wow.
und zwar habe ich mal also angefangen, mehr oder weniger, Peaky Blinders. Das ist eine Serie auf Netflix, die mittlerweile 5 Staffeln hat. Und ich habe die jetzt gesehen, so 4,5 Staffeln. Also ich schätze, ich kann mir da ungefähr eine Meinung drüber bilden. Und zwar geht es um die Familie Shelby im Jahre 1919, also knapp nach dem Ersten Weltkrieg. Und die Shelby-Familie besteht aus 3 Brüdern und einer Schwester. Und die haben auch so ein Zigeuner-Hintergrund. Also das sind keine richtigen gebürtigen Engländer, sondern die haben so einen Background. Und jedenfalls kommen die Brüder natürlich aus dem Ersten Weltkrieg wieder und gründen dann die Peaky Blinders. Das ist einfach an sich einfach eine Straßengang, die, weiß ich nicht, Pferderennen manipuliert und Schutzgeld nimmt von irgendwelchen Kneipen und so, die sich aber im Laufe der Serie halt hocharbeiten und halt eine ganz krasse Gang halt werden, die nicht dann nur aus ihrer Familie besteht, sondern halt aus ganz vielen anderen Leuten, die da mit denen da irgendwie Geschäfte machen, unter anderem auch Tom Hardy, der in einigen Folgen mitspielt. Und später sieht man dann auch noch Adrian Brody. Und der Kopf der Shelby-Familie ist Tommy Shelby, gespielt von Cillian Murphy, den wahrscheinlich die meisten aus diversen Christopher Nolan-Filmen kennen werden.
Ja. Und aus Red Eye kenne ich ihn noch und aus 28 Days Later.
Genau.
Ja. Mag ich übelst die Typen. Also finde ich übelst geil den Typen.
Ja. Um zu sagen, wie ich die Serie finde, muss ich ein bisschen ausholen. Ich hatte ja, haben wir ja auch schon riesengroß behandelt, Sons of Anarchy vorher gesehen mit meiner Freundin, komplett durchgeballert, 7 Staffeln. Und in der Serie geht es natürlich auch um, ich sag mal, eine Gang, die halt böse Sachen macht, aber im Grunde wird halt gezeigt, dass das dann doch irgendwie irgendwo nette Menschen sind. So. Und im Grunde ist das Prinzip bei Peaky Blinders genau das gleiche. Das Problem ist aber, dass ich finde, das kann sein durch diese englische Mentalität, aber irgendwie finde ich, dass hier die Charaktere, da ist es sehr schwer, irgendwie einen Punkt zu finden, um zu sagen, okay, der ist jetzt cool, weil. So, ne? Die wirken alle übelst unterkühlt. So. Also du musst wirklich 2-3 Staffeln gucken, um wirklich mit denen mal so ein bisschen Sympathie aufzubauen. Und damit vor allem bei diesem Tommy Shelby, bei dem auch mal irgendwas passiert oder eine Regung zustande kommt, wo du denkst so, okay, der ist nicht nur dieser kalte Typ, der versucht, seine Familie an die Spitze von Birmingham in England da irgendwie zu bringen, sondern der hat halt auch Gefühle, so, ne? Also der ist ein Mensch irgendwie. Ja, ja. Der Cillian Murphy spielt es richtig geil, auf jeden Fall. Aber dieser Charakter hat halt erstmal, der hat keine Angriffsfläche so richtig halt, ne? Also schwierig. Das Gute hierbei ist aber, dass jede Staffel nur 6 Folgen hat. Also, sprich, von der ersten Folge, die immer sehr geil ist, und zur letzten Folge, die immer sehr geil ist, ist es nicht weit. Weil mein Problem zum Beispiel war, dass ich sehr oft mich dabei ertappt habe, dass ich halt irgendwann ein Handy in der Hand hatte halt, ne? Ah, weil mich das nicht so richtig interessiert hat, so. Und mich hat es dann irgendwie verloren. Aber dann kam dann irgendwie nach, weiß ich nicht, ein, zwei Folgen, kam dann wieder so ein Punkt, wo ich dann auf einmal hingeguckt habe und dachte ich so, oh krass, das ist übel. Oder das hat mich jetzt weggehauen oder keine Ahnung, dass da irgendwas Krasses passiert halt, ne? Womit du irgendwie nicht rechnest. Von mir daher, naja, weiß ich nicht, eine vorsichtige Empfehlung. Also vielleicht bin ich auch einfach dieses Konzept müde, dass ich halt irgendwie so böse Jungs habe, denen ich da mitfiebern soll. So, ne? Das, ich glaube, das nutzt dich ab. Und wenn du 7 Staffeln schon hinter dir hast und dann mit der nächsten Gang anfängst, so, und dann aber irgendwie kein Punkt findest an den Personen, das ist schwierig.
Vielleicht der falsche Zeitpunkt gerade, um die zu gucken, vielleicht auch.
Kann sein. Also vom Produktionsaufwand und wie das alles aussieht und so. Ich meine, das ist ja eine ganz andere Epoche so, ne? Das ist gerade Industrialisierung und gerade Birmingham ist ja. Ja, viel Industrie, man sieht übelst viel Kohlebergwerke und so ein Kram halt, ne? Viel Eisen, viel Beton, so, das sieht alles übelst cool aus, also wirklich, das sieht richtig geil aus. Dann finde ich auch ganz witzig, diese Peaky Blinders, die haben alle so eine Schiebermütze auf und hinten dran haben die Rasierklingen.
Ach so, okay.
Und immer wenn die sich prügeln, nehmen die Dinger ab und dann ziehen die da die Mützen durchs Gesicht von den Gegnern. Ach so, okay. Das ist schon übel. Die Serie ist auch ab 16, da sind aber auch Sachen drin, wo ich mir dachte, okay, das kann man aber auch mit einer 18 regeln. Also da sind schon ein paar üble Dinger drin auf jeden Fall.
Ich weiß ja nicht, ob jetzt gerade irgendwie eine neue Staffel rausgekommen ist, so, aber weil, oder irgendwas war, weil bei Netflix erschienen ist oder sowas, weil bei Facebook wird die ja gerade übelst abgehypt. Also da sind übertrieben viele Leute, die anfangen, Peaky Blinders zu gucken, als wenn die gerade neu rausgekommen ist. Also total merkwürdig.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum meine Freundin damit anfing. Ja, ich will Peaky Blinders gucken, so, weil es wirklich irgendwie gerade kursiert. Ich weiß nicht, wieso. Weil ich glaube, die 5. ist jetzt nicht neu. Also, dass sie jetzt übelst neu wäre. Witzig ist auch, dass der Cillian Murphy und die anderen eigentlich auch, die sind nur am Rauchen. Nur. Also, in fast jeder Szene hat er eine Kippe im Maul. Und ich habe gelesen, dass es echte Zigaretten sind.
Ah.
Und der Cillian Murphy raucht am Set bis zu 1000 Kippen, Alter. Oh. Das ist richtig übel. Also der probiert schon irgendwie Backe zu rauchen, aber man sieht halt, dass der das oft halt eben nicht macht, ne?
Ja, ja.
Also jemand, der selber auch mal geraucht hat oder Raucher ist so, der erkennt sowas, ja. Und das ist schon krass, Alter. Das ist
übel,
was der da so wegquarzt, ey. Das ist richtig übel.
Ja, Method Acting.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also von mir eine vorsichtige Empfehlung, wenn man nicht sofort reinkommt in die Serie, vielleicht die erste Staffel mal durchballern, auch wenn es mal schmerzt, so, sind wie gesagt nur 6 Folgen, also ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie wie bei Walking Dead oder so 16 Folgen vor der Nase hat, sondern es sind halt nur 6 und wenn es nach der ersten Staffel halt nicht zündet, dann okay, so, dann lässt man es halt sein.
Ja.
So, ne? Ja. Aber wie gesagt, sieht cool aus, super gespielt, Nebendarsteller sind cool, du hast auch ein paar Stars mit drin, also da gibt es nichts zu meckern. Die Personen sind halt irgendwie, ich weiß auch nicht, Alter, ich finde da keinen Bezug zu.
Ja, gut. Kann ja passieren.
Ja.
Gut, dann gehe ich mal weiter und habe noch gesehen Bone Tomahawk. Den hatte ich schon ganz lange auf meiner Wishlist, sozusagen. Der ist nämlich von Craig S. Sala. Der hat Brawl in Cell Block 99 und Dragged Across Concrete noch gemacht, die ich beide übelst abfeier. Dragged Across Concrete ist mit Mel Gibson übrigens. Hier spielt jetzt mit Kurt Russell, Richard Jenkins, Patrick Wilson, Matthew Fox und David Arquette.
Hört sich an wie so eine 90er-Riege irgendwie.
Ja, irgendwie schon. Ja, stimmt schon. Der Film ist ab 18 freigegeben und zwar nicht zu Unrecht. Geht 132 Minuten und darum geht es. Im 19. Jahrhundert, irgendwo im Grenzgebiet zwischen Mexiko und Texas, nachdem ein Gesetzloser unwissentlich eine Gruppe von Höhlenkannibalen in die friedliche Westernstadt Bright Hope geführt hat, kommt es nach und nach zur Entführung einzelner Siedler. Als auch Samantha O'Dewar, die Frau des örtlichen Rinderbarons Arthur, verschwindet, besteht ihr Mann trotz eines gebrochenen Beins darauf, sich auf die Suche nach ihr zu begeben. Sheriff Franklin Hunt beruft neben dem verletzten O'Dwyer auch noch den alternden Deputy Chicory und den draufgängerischen Revolverhelden John Broder zu der Gruppe, die sich auf den Weg macht, um die Geiseln zu befreien. Der Film ist, der ist irgendwas zwischen Western und Horror, würde ich mal jetzt sagen.
Okay.
Tatsächlich. ist nämlich in der ersten Hälfte des Films extrem dialoglastig. Also sowieso muss ich sagen, dass mich die Filme von Craig S. Sala extrem an Tarantino erinnern. Okay. Also wirklich jeden Film, den ich gesehen habe. Denn es geht immer darum, dass erstmal Dialog, spaßige Sachen und hier und da. Mhm. Und dann zum Ende wird es echt übel. So. Und so ist es hier eben auch. Du hast intelligente Dialoge, du hast lustige Dialoge. Alles, was dich bei Laune hält für einen gewissen Zeitraum, bis die aufbrechen. Und die letzten 30 Minuten des Films sind unfassbar brutal, Alter. Sowas wäre vor 10 Jahren einfach nicht durch die FSK gekommen. Okay. Das ist einfach mal Fakt. Also da werden Gliedmaßen abgetrennt, ein Typ auseinandergerissen in der Mitte und all so ein Kram. Das ist schon echt übel. Also, wenn ich dir sage, dass jemanden, ich sage jetzt nicht wen, der Bauch aufgeschnitten wird, um darin einen Flachmann zu verstecken, ist es schon echt übel. Also der Tarantino-Stil ist irgendwie vorhanden und gerade weil es ja auch so ein Western-Ding ist, ne, kommt man da irgendwie um den Vergleich nicht drum herum, finde ich. Was sofort auffällt, ist, dass jeder Schauspieler übelst Bock auf seine Rolle hat. Also richtig geil, Alter, ja. Diesen Matthew Fox, den kannte ich vorher gar nicht. Ich weiß nur, dass er bei Lost mitgespielt hat. Und
der Schwarze mit den kurzen
Haaren. Ja, genau. Den haben auch immer viele eigentlich gelobt so. Ich hatte den jetzt gar nicht auf dem Schirm oder weiß jetzt gar nicht, wo der mitgespielt hat oder so. Fand seine Rolle aber mega cool. David Arquette spielt nur am Anfang kurz mit. Ich mag den Typen nicht, keine Ahnung. Ich finde, das ist jetzt so ein Lapidar-Schauspieler, weiß nicht.
So Inspektor Doofy, ne?
Ja, genau. Richard Jenkins spielt mega geil. Also richtig coole Rolle spielt er. Und Patrick Wilson, ja, ich weiß nicht, ich mag Patrick Wilson. Das ist ja der von Conjuring. Mhm. Aber wahrscheinlich hätte der sogar ausgetauscht werden können. Das wäre so der einzige, der mir einfällt, der ausgetauscht werden hätte können in dem Film. Und Kurt Russell, den mochte ich schon immer. Eine saucoole Type einfach. Also der sieht halt so aus, wie er in den letzten Jahren immer irgendwie aussieht. Mit so einem Vollbart und so einem Schnauzer, so einem Kringelchen. Mhm. So sieht er eben auch da aus. Passt zu diesem Western-Feeling. Einzige, was ist, sehr gewöhnungsbedürftig, ist, dass er eine andere Synchronstimme hat. Weil er hat ja eigentlich die Stimme von Bruce Willis, Manfred Lehmann. Ist hier nicht so, muss ich mich erstmal umgewöhnen, ging aber nach einer Weile. Mhm. Ja, wie gesagt, du musst dich natürlich gedulden und du musst doch ein Typ sein, der auf so eine Sparte von Filmen steht halt, ne? Kannst du mit Filmen von Tarantino nichts anfangen, kannst du auch mit diesen Filmen nichts anfangen, bin ich der Meinung, von Craig S. Sala halt. Weil, wie gesagt, in allen Filmen, ob es nun Brawl in Cell Block 99, Dragged Across Concrete oder eben Bone Tomahawk ist immer derselbe Ablauf, Dialog und dann wird's übel halt, ne? Und ich glaube aber zu meinen, dass ich das hier schon am brachialsten von der Brutalität finde. Zwar hat der Cellblock, deftigere Szenen, glaube ich, irgendwie vom Gore-Faktor her, finde ich, aber hier schmerzen die irgendwie mehr. Also wie gesagt, wenn dann da jemand, der die Hand abgehackt wird und so und das passiert halt so extrem schnell, ohne dass du richtig raffen kannst, was er ist. Und dann auch die Prämisse, dass das eben so eine Urmenschen sind eigentlich, so eine Indianer-Stämme-Dinger, so eine Eingeborenen, meine ich. Und die das machen, dann ist es irgendwie, die machen das mit so einem selbstgebastelten Schädelknochen Säbel so und das kommt irgendwie heftiger rüber, weißt du so? Ja. Und wenn sie dann eh auf den Kopf stellen, an den Beine auseinanderziehen und dann darauf hacken und den auseinanderreißen, das ist echt übel, Alter, wirklich. Also, das ist nichts für Zartbeseite. Die letzten 30 Minuten gehen voll ab und ich fand ihn mega geil. Mich hat er total gefetzt, mich hat er total mitgerissen und hat trotz dieses Gore-Faktors und der ganzen ruhigen Zeit davor hat er mir unglaublich Spaß gemacht zu gucken. Ich konnte die Augen gar nicht wegkriegen von diesem Film halt einfach. Ne? Mhm. Und genau das muss er im Film erreichen. Das hat er halt einfach gemacht. Ne? Also ich empfehle halt jedem den Film, der vorher schon mit den anderen Filmen von dem Regisseur anfangen konnte, wird auch hier definitiv bedient. Ist übrigens das Erstlingswerk gewesen. Also ich habe da den Nachholbedarf gehabt sozusagen.
Ah, okay. Hm.
Ja. Und gerade wer vielleicht auch so den Tarantino-Style mag, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick in alle drei Filme, kann ich gleich mal so mit einem Wisch empfehlen. Alle drei Filme sollte sich reinziehen, definitiv. Das sind auch Filme, die natürlich gar nicht mal so ein hohen Stellenwert bekommen. Ne? Das heißt, die sind ja, ich glaube sogar, dass Bone Tomahawk hier gar nicht ins Kino gekommen ist. Der ist gleich direkt auf Blu-ray gekommen. Mhm. Das ist natürlich nicht Tarantino, der Name, ne? Ja. Aber ich finde, dass die von der Qualität wirklich sehr krass aufschließen. Also das ist schon aufrücken, sozusagen. Okay. Also da kann man sich auf jeden Fall beruhigt zurücklehnen, dass wenn Tarantino das durchzieht und wirklich nur noch einen Film hat, dann haben wir immer noch Craig S. Zahler.
Okay, so. Das ist krass. Also vom Namen her kenne ich auf jeden Fall dieses Brawl in Cellblock 99. Mhm. Also kenne ich. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Der steht auch ganz oben auf meiner Liste. Ich habe so wie nie hingekriegt, den zu gucken. Mhm. Aber wenn du sagst, dass es so Tarantino-Style ist, dann ist es ja. Also ich finde es merkwürdig, dass der läuft, finde ich, unterm Radar. Also das sind alles so Geheimtipps, habe ich das,
ja,
so,
ja,
das Gefühl.
Ist auch so, ja, ja. Definitiv. Also irgendwie kommt die Masse da noch nicht ran, so, ist es so. Mhm. Tarantino, sage ich mal, der hat ja nun mal auch sich eben den Namen erkämpft, so, und seine Filme, die sind ja nun mal mittlerweile untypischerweise, weil die sind ja untypisch, die Filme, trotzdem Kassenmagneten im Verhältnis.
Das ist ein typisches so. Autorenkino eigentlich.
Genau, und genau das bekommst du hier auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass der jetzt genauso gute Filme macht wie Tarantino. Tarantino ist noch eine einzigartige Marke, ohne Frage. Aber ich bin der Meinung, dass das vom Stil her doch sehr ähnlich ist und sehr nah rankommt. Gerade so die erzählerische Struktur einfach, weißt du so?
Ja.
Und gerade, weil du manchmal gar nicht weißt, in welche Sparte, Genre du das einordnen sollst. Weißt du so? Also wie gesagt, hier hast du eben den Western-Anteil, der ganz groß ist und arbeitet sich hin zur letzten halben Stunde zu einem übelsten Horrorfilm, so, weißt du so?
Ja.
Und gerade sowas macht der Tarantino auch. Spielen mit den Genre, weißt du so?
Naja.
Und das passiert hier auch. Und dann auch die Lauflängen der Filme halt, ne? Da ist von den drei Filmen, die er macht, ist keiner unter 130 Minuten. Im Gegenteil, ist Straight Across Concrete mit 158 der längste. Also da kommen wir ja auch schon so wie so Parallele, weißt du so? Und ich mache mir da wirklich keine Sorgen. Also wenn der weiter so macht, weiter so eine Bretter abliefert, dann tschüss Tarantino. Guten Tag, Herr Zahler, weil ich ehrlich sagen muss, ich habe richtig Bock auf diese Filme immer wieder. Also ja, macht Laune. Hat so ein bisschen diesen, wie nennt man das? Jetzt fällt mir natürlich das Wort gerade nicht ein. Diesen Grindhouse-Stil,
naja,
also so. Und das ist ja bei Tarantino oder Rod Rodriguez auch extrem bekannt, ne, dieser Stil. Und der findet sich hier auch wieder gerade bei Cellblock 99. Ist das nicht abzustreiten, dass dieser Grindhouse-Stil drin ist. Also finde ich sehr cool und immer so ein bisschen körniges Bild und so, weißt du so. Also ich bin der Meinung, da könnte ein würdiger Nachfolger kommen.
Hört sich auf jeden Fall hoffnungsvoll.
Ja, absolut. Also, dass man mal wieder einen Regisseur kriegt, der eben nicht nur fürs Action-Kino geboren ist, weißt du so.
Ja, ja, genau. Und vor allem ist es ja auch mal was anderes einfach, ne?
Ja.
Also nicht diese Stangenware, die du mittlerweile irgendwie kriegst, so, ist mal wirklich eine Abwechslung.
Und noch eine Parallele ist, dass der immer in seinen Filmen wieder kommende Darsteller hat. Also das ist auch so ein Ding. Du siehst zum Beispiel bei Dragged Across Concrete und bei Cellblock 99 spielt Vince Vaughn mit. Mhm. Vince Vaughn mit bei beiden. Und Don Johnson siehst du da.
Ah, okay.
Und Richard Jenkins spielt, glaube ich, auch bei Dragged Across Concrete mit. Also der hat auch immer die gleichen Darsteller, so, weißt du so, bis jetzt gehabt in den drei Filmen. Und beim vierten jetzt spielt auch wieder Vince Vaughn mit. Also scheint der genauso zu sein und seine Auswahl an Darstellern zu haben, weißt du so?
Mhm. Okay, ja, cool. Ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch höher auf die Liste setzen.
Ja, also ich kann dir alle drei Filme mal mitgeben auch. Also ich habe die alle da und dann gebe ich dir die mit und dann guckst du die einfach hintereinander an.
Naja,
also ich kann dir tatsächlich, und das ist selten, ich kann dir wirklich alle drei empfehlen. Ich finde die alle drei Weltklasse. Bone Tomahawk gibt's bei Amazon für 2,99 zum Leihen.
Auch.
Ah, okay. Aber wie gesagt, ich kann dir den ja so mitgeben. Naja, das ist jetzt eher so für die Zuhörer für 2,99 und das ist für mich eine absolute Empfehlung. Top. Ja.
Ja, cool. Dann erwarte ich in 2 Wochen 3 Blu-Rays auf meinem Tisch. Okay, dann kommen wir zum Splatter der Bankenwelt. Und zwar, in der letzten Folge haben wir ja über Weiß gesprochen von Adam McKay und habe da auch schon angedroht, dass ich mir einen anderen Film von ihm angucken werde. Und zwar The Big Short, wo man auch wieder Darsteller nochmal sieht, also in beiden Filmen. Zum einen Christian Bale, wieder in einer der Hauptrollen.
Ah.
Dann hatte ich ja erwähnt, dass The Big Short, dass Weiß auch produziert wurde von Brad Pitt. Der spielt jetzt hier auch mit und produziert ihn auch. Dann haben wir Ryan Gosling, der auch mitspielt. Und dann haben wir, auch mega gut, in ganz kurzen Nebenrollen Margot Robbie und Selena Gomez, die halt auch mitspielen. Ich erkläre auch gleich, warum. Aber erstmal, worum geht der Film überhaupt? Also, es geht um Michael Burry, gespielt von Christian Bale. Und der arbeitet in so einer Finanzfirma, wie an einer Börse oder irgendwas, keine Ahnung. Und jedenfalls findet er irgendwann heraus, dass da eine riesen Blase entstanden ist, weil die Banken Leuten Kredite geben, die die gar nicht zurückzahlen können. Weil die ja Häuser, in Amerika ist ja dieses Hauskaufen ganz groß, halt. Jeder hat ein Haus da irgendwie. Und dafür müssen Leute Kredite aufnehmen. Und das läuft auch alles wunderschön und toll. Aber irgendwann können die Leute halt diese Kredite nicht mehr zurückzahlen. Und Christian Bale wird darauf aufmerksam und merkt, ja, aber irgendwann hat die Bank ja kein Geld mehr. So, die geben Geld raus, was es gar nicht gibt. So, ne? Aha. Und durch irgendein komisches System, keine Ahnung, kann man auf solche Sachen Geld sozusagen wetten. An der Börse halt, ne? Wenn man sieht, okay, Aktie XY läuft nicht mehr, dann setze ich irgendwie darauf Geld, dass die an Wert verliert und dann verdiene ich aber. Hm. Irgendwie so funktioniert das, wird in dem Film irgendwie auch erklärt. Und das will der machen und macht das auch und setzt übelst viele Millionen da von dieser Firma da auf diese Geschichte. Und seine Firmenchefs sagen aber, du bist völlig bescheuert. Niemals so, das stimmt nicht. Du hast eine Macke halt, ne? Und Christian Bale spielt auch jemanden, der so ein bisschen eigen halt, ne? Der ist so ein Eigenbrötler und der hört in seinem Bankerbüro da nur übelsten Heavy Metal auf Anschlag, also übelst laut und so. Und redet auch mit keinem, der verlässt sein Büro nicht, der ist nur in seine Zahlen und so vertieft und deswegen will mit dem auch keiner was zu tun haben oder so. Ich denke alle, der ist bescheuert. Und ja, jedenfalls glaubt ihm keiner, aber durch dieses Geschäft, was er da gemacht hat, kommen andere Leute auch darauf, dass da irgendwas nicht stimmt und setzen auch Geld darauf. Unter anderem Brad Pitt, der eigentlich aus diesem ganzen Bankending schon ausgetreten ist. Der hat aber zwei junge, aufstrebende Bankersfreunde und die wollen da richtig fett drauf einsteigen, machen das auch. Steve Carell spielt auch mit, der kriegt das auch fett und setzt auch Geld drauf. Und irgendwann geht es darum, dass es halt wirklich stimmt. Also diese Blase platzt wirklich. Das war ja, sind ja wahre Tatsachen, die in diesem Film da behandelt werden. Und irgendwann geht es dann auch darum, dass Steve Carell sich dann die Frage stellt, ich verdiene hier gerade mit Geld, was ich darauf gewettet habe, dass andere Leute ihr Haus und Heim verlieren. So, also wer ist denn jetzt der Arsch? Ich oder die Banken? So, weißt du? Ja, ja. Also die Banken zocken Leute ab und ich verdiene jetzt aber gerade damit Geld, dass Leute obdachlos werden und keinen Job mehr haben und so. Das ist übelst krass. Also da wird auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe so das behandelt. Das Coole ist, dass der vom Aufbau her genauso ist wie Weiß. Also das wird auch so locker flockig gemacht und dann auch erklärt mit Beispielen und so bildlich dargestellt und bla. Das Problem ist leider Gottes, dass es dieses ganze Bankensystem und diese ganzen mit Kredite und Aktien und bla bla bla, der fallen Begriff, den ich nie in meinem Leben gehört, das ist schon eine andere Hausnummer. Also das ist schon schwieriger zu kapieren. Und da greifen dann zum Beispiel Selena Gomez und Margot Robbie ein, die dann, Margot Robbie zum Beispiel, nackt in der Badewanne sitzt und meint, ja, du hast gerade nur Bahnhof verstanden, dann hier jetzt eine nackte Frau in der Badewanne, mir hörst du bestimmt zu. So, ne? Okay. Und dann erklärt die dir das. Okay. So. Also schon so auf Humor gemacht. Ja. Ne? Selena Gomez ist zum Beispiel an so einem Tisch da in Las Vegas, in so einem Casino, und erklärt daran, wie sie Geld setzt und wie sie Geld verliert. So ein Fallbeispiel halt. Ne? Der ganze Cast ist mega geil, hammer cool. Diese Aufarbeitung dieser ganzen Finanzblase, die da geplatzt ist, auch ganz stark auf jeden Fall. Ich fand Weiß halt ein bisschen stärker, allein durch die Thematik. Also es war leichter zu kapieren und diesen ganzen Irrsinn überhaupt zu verstehen. Aber der Film vermittelt dir auf jeden Fall das, was er dir vermitteln will, nämlich, dass die meisten Banker alles Dreckschweine sind und einfach nur an ihr eigenes Ding so denken. Ja. Dann wird natürlich auch erzählt, was aus diesen ganzen Bankern da geworden ist, die Leute da irgendwie abgezockt haben und dass eigentlich nur einer von, weiß ich nicht, Tausenden in den Knast gewandert ist und der hat dann nicht mal großartig was damit zu tun. Der Rest hat sich dann irgendwelche Provisionen und Abfindungen und so in Millionenhöhe so eingefahren und ist dann halt in, weiß ich nicht, in Urlaub geflogen oder so. Also ganz krass. Also man sieht in dem Film richtig gut, wie dieses Finanzwesen funktioniert, was das für Menschen sind und dass es einfach abartig ist. Also wirklich Ganz, ganz abartig. Und wer Weiß mochte, sollte sich unbedingt auch The Big Short angucken, weil, ja, der von der Aufmachung genau das gleiche, macht mega Spaß. Wenn man was nicht versteht, einfach weiter gucken, man kapiert ihn irgendwie doch trotzdem. So, ne? Also das Wesentliche versteht man schon. Mega gut. Also dieser Adam McKay gefällt mir mega auch als Regisseur. Und ich werde mir jetzt als nächstes auch noch Anchorman angucken. Die hat er ja auch gemacht, die beiden Teile. Diese, wo es um Nachrichtensprecher geht. Die hast du bestimmt auch schon mal gehört.
Keine Ahnung, gesagt, wer ist überhaupt gar nichts gerade.
Da geht es um Nachrichtensprecher in den 70er Jahren oder 80ern, bin mir nicht sicher. Ja. Und was der da irgendwie so als bla wie erlebt. Und da spielen auch namhafte Leute mit. Werde ich mir jetzt auch angucken, weil die Filme, die ich jetzt gesehen habe, fand ich richtig geil, beide. Also richtig
cool. Ich habe Big Short immer noch ungesehen zu Hause auf Blu-ray. Vielleicht sollte ich mir den noch einmal angucken. Ah. Vielleicht beide hintereinander gleich mit Weiß zusammen. Die sind ja beide bei Amazon, ne? Jetzt auch.
Ja, ich glaube aber, ich habe für The Big Short, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ich habe für Big Short 97 Cent bezahlt.
Ach so, ja, es war ja 97 Cent Aktion, naja. Also wird wahrscheinlich für 2,99 oder 3,99.
Ja, genau, irgendwie sowas, ja. Ja, also wenn er da irgendwie rankommt, wenn er wesentlich runtergesetzt ist bei Prime oder so, oder wenn er der Meinung sei, 3 Euro habe ich noch locker, unbedingt angucken. Man kriegt geschichtlich ein bisschen was mit, weil es halt alles wahre Tatsachen sind, so. Und man geht vielleicht mit anderen Augen in die Bank.
Na, allein der Cast ist ja schon wieder überzeugend. Also, das ist eigentlich Fall, so ein Grund, immer zuzugucken halt, ne? Also, da hast du ja auch Bock drauf. Weil du eben Haufen Darsteller siehst, die du ja persönlich auch gut findest, weißt du so?
Ja, eben, also, vor allem du hast halt wirklich in jeder Szene, hast du halt Leute, die halt mega geil sind halt, ne? Die richtig gut und richtig krass halt spielen. Und das Ding läuft auch so ein bisschen, ne, ich würde nicht sagen episodenmäßig, aber du hast halt sozusagen drei Baustellen, sozusagen drei Teams, die dieser ganzen Sache da irgendwie auf den Grund gehen. Und in jedem Team sind halt diese Schauspieler sozusagen verteilt. So, ne? Das macht halt mega Laune. Also, ja, kann ich jedem empfehlen.
Gut, dann sind die beiden Filme auch auf meiner Liste mal ein bisschen höher gerutscht jetzt. Mhm. Werde ich mir definitiv angucken. Weiß war bei Prime gewesen, ne?
Ja.
Genau, und den anderen habe ich auf Blu-ray, da sollte das ja möglich sein. Gut, wolltest du noch was sagen oder warst du fertig? Oder?
Nee, ich bin durch. Ich bin durch.
Gut, dann war es für heute? Nein. mein nächster Beitrag ist mal ein sehr interessanter Beitrag, meiner Meinung nach. Und zwar habe ich mir Infernal Affairs angeguckt. Und erstmal, worum geht's? Zwischen der Polizei und der chinesischen Mafia, der sogenannten Triade, herrscht Krieg. Chen wurde als Polizeispitzel in die Reihen der Triade eingeschleust. Er bleibt dort eine lange Zeit. So lange, dass er zwar die Ränge der Mafia bis zu einer einflussreichen Position erklimmen konnte, aber nach so vielen Jahren nicht mehr weiß, wer er ist. Lau hingegen operiert auf der anderen Seite des Gesetzes. Als ein korrupter Polizist verschafft er der Triade ebenfalls seit geraumer Zeit geheime Informationen. Weder Chen noch Lau kennen die Identität des anderen, doch beide werden darauf angesetzt, in ihren Reihen den Verräter ausfindig zu machen.
Kommt mir irgendwie bekannt
vor. Oh, woher könnte das sein? Wir sprechen natürlich hier von dem Original von Departed, von Martin Scorsese, im asiatischen Raum. Der Film geht 102 Minuten, ist damit mal locker 50 Minuten kürzer als das Remake. Ist ab 16 freigegeben. Und wie fange ich an? Also, die ersten 40 Minuten des Films habe ich gesehen und dachte so, also erstmal war ich 10 Minuten lang skeptisch und dachte, wird es hier irgendwie was? Also ich war irgendwie so ein bisschen noch nicht so richtig gepackt gleich, weißt du? Ich dachte so, Und der Film hat die ersten 40 Minuten kaum Ankerpunkte, die aufs Remake hinweisen irgendwie. Also du hast 40 Minuten nach geguckt und dachte so, wo ist denn da muss doch mal eine Szene sein, die mich daran erinnert, was ich vorher gesehen habe, so, weißt du? Ja, weil das Remake haben wir ja nun mal zuerst gesehen. Und dachte so, das ist doch merkwürdig so. Nach 40 Minuten kommt es aber haufenweise vor. Da kommen dann plötzlich ständig irgendwelche Szenen, wo ich dachte, ja, das kenne ich, bla bla, so. Die Sache ist, dass der Film aber auch Szenen anders hat. Also was ich gar nicht so gedacht hätte, muss ich sagen. Gerade im asiatischen Raum ist ja Überflipptheit doch sehr...
Naja, dieses Overacting.
Genau, ist ja sehr offenkundig, sage ich mal. Aber zum Beispiel haben die hier verzichtet, also zum Beispiel war die erste Szene, die mir aufgefallen ist, die gegenüberstand war, als er ins Kino geht. Nur findet er sich da nicht wie beim Remake in einem Sexkino, sondern einfach in einem ganz normalen Kino wieder. Und die Charaktere sind alle überhaupt nicht so durchgedreht. Also überhaupt Gar nicht, keiner. Mhm. Die Figuren, die Mark Wahlberg und Baldwin verkörpern beim Remake, die gibt es im Original gar nicht. Zum Beispiel, ja. Auch der Mafia-Boss sozusagen, der ja ein Remake von Jack Nicholson, der ja doch eine durchgedrehte Ader hat, ist hier überhaupt gar nicht so. Also der Film ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ernster angelegt, so irgendwie komischerweise, ja. Was ich, wie gesagt, aus dem asiatischen Raum nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Ja. Also er ist aber mit der Zeit wirklich immer spannender geworden, weil der ziemlich straff ist, der Film. Also du merkst, dass die Laufzeit dem Film halt gut tut. Ne? Also ich finde das Remake trotzdem irgendwie einen Ticken besser irgendwie so. Ich weiß nicht, kann es gar nicht richtig sagen, warum. Vielleicht, weil ich mit den Schauspielern einfach mehr im Pendel bin, weißt du so? Also du hast ja nun mal die große Riege. Und wir reden da von Mark Wahlberg mit Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Alec Baldwin. Ja, also da bin ich einfach alles Leute, die ich gerne gucke, so. Und man muss sich ja an so einen asiatischen Schauspieler noch mal so ein bisschen gewöhnen, sage ich mal. Machen die aber gut, die Darsteller. Du siehst erstmal nicht so richtig durch, weil gerade so Namen wie Chen, Lau, bla bla, du weißt nicht, wer ist, so, wenn die von dem reden, wenn der nicht dabei ist, weißt du so?
Ach so,
Da bist du ja erstmal so ein bisschen durcheinander. Mhm. Pendelt sich dann aber auch ein. Und wie gesagt, die Laufzeit, die macht, dass der Film, wie gesagt, ein bisschen straighter vorangeht. Und dadurch entsteht tatsächlich so nach 40 Minuten extrem Spannung, die sich immer mehr aufbaut halt, ne? Mhm. Und das fand ich schon ziemlich geil, Alter. Und trotzdem bringt der Film aber durchaus genug Eigenständigkeit mit und einen eigenen Stil mit, sodass du den als eigenes Produkt sehen kannst und dich auf die nächsten zwei Teile freuen kannst, weißt du so? Und das fand ich ziemlich cool. Und das werde ich auch definitiv in Angriff nehmen, dass ich jetzt zeitnah den zweiten und den dritten gucke, die tatsächlich immer noch gut bewertet sind. Also nicht so wie der erste, ist ja immer so, aber die kann man durchaus so machen. Und also ich war dann doch positiv überrascht, in welche Richtung sich das entwickelt hat. So, halt, dass man doch gesehen hat, okay, da kommt es eben alles her, dieser ganze Ursprung. Deswegen hat Scorsese gesagt, ich mache daraus ein Remake. Weißt du so? Also, wie gesagt, erst hätte ich die ersten 40 Minuten habe ich noch gedacht, so, wer kommt denn auf die Idee, daraus ein Remake zu machen? So, weil ich da nicht so richtig hintergestiegen bin. Bis dann halt wirklich die Story ihren Lauf eben nimmt halt, ne? Und du die altbekannten Rezepte halt siehst. Und trotzdem ist halt, wie gesagt, immer so ein bisschen was anderes. Aber schon alleine so kleine Sachen, so, die sind halt cool gewesen, wenn dann halt die zwei draußen sind und die dann dieses Ding machen, solche sagen, woran man Bullen erkennt, immer wenn er was macht, aber zu dir guckt, dann bla bla. So. Und der dann ankommt, sagt, was macht ihr? Wir raten, wer Bullen sind, so, weißt du so. Das ist ja beim Remake auch drin, ne? Und dann weißt du schon, okay, weißt du so. Was mich überrascht hat und um Gottes Willen, also jetzt wollen wir hier nicht von einem Spoiler reden, ja. Was mich übelst krass überrascht hat, ich hatte wirklich die Vermutung gehabt, dass das Ende ein komplett anderes sei, denn es gibt ja nun mal Teil 2 und Teil 3. Mhm. Teil 2, habe ich jetzt erfahren, ist ein Prequel und Teil 3 ist halt tatsächlich die Fortsetzung von 1. Und dachte aber eigentlich, dass das komplett anders ist, das Ende. Also tatsächlich ist es aber nur so, dass der Böse sozusagen, also Matt Damons Rolle sozusagen, überlebt in dem Original und DiCaprios Rolle stirbt einfach original genauso, Alter. Also genau so. Und das habe ich nicht gedacht, das habe ich nicht erwartet. Ich habe wirklich fest der Überzeugung gedacht, das war Scorseses Werk gewesen, Alter. Ist aber nicht so. Das ist genau der gleiche Kram. Er fährt mit dem Fahrstuhl runter, der Fahrstuhl geht auf, und kriegt einen Kopfschuss, liegt da und die Beine verblocken, dass die Tür zugeht. Alter. Das ist genau das Gleiche. Und hätte ich den Film vor dem Remake gesehen, wäre ich genauso schockiert gewesen. Also das wäre genau derselbe Effekt gewesen, ja.
Ja gut, du hast ja im Remake ist ja auch so, dass die Figur von Wahlberg mit Damon dann ganz am Ende abknallt, ne? Und
genau. Die gibt's ja im Original. Ja, die gibt's ja nicht. Also da wurden natürlich ein paar Handlungsstränge eingefügt beim Remake, die da nicht gab. Das wurde ein bisschen ausgearbeitet. Vielleicht ist sogar das der Grund, warum es mir besser gefällt. Ich weiß es nicht, aber ich kann nur sagen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das ist ganz merkwürdig. Deswegen sage ich ja, dass der Film so eigenständig wirkt, für sich genommen, weißt du so? Mhm. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man den Film jetzt hätte noch 50 Minuten länger machen sollen, weißt du so? Also das ist total komisch. Ich kann den Film wirklich jedem empfehlen, der sowieso mit Filmen aus dem asiatischen Raum was anfangen kann, ja? Mhm. Weil es wirklich wieder einer dieser Filme ist, wo du sagst, oh ja, da haben sie wieder was Gutes verbrochen. So, ist das so? Die machen ja nun mal manchmal echt krasse, geile Filme und das ist eben einer davon wieder, der sich da nahtlos einreiht. Und ich kann den auch jedem ans Herz legen, der die Party gut findet, weil er doch schon mal sehen soll, was der Ursprung ist von dem Remake halt. So, ne? Mhm. Und vielleicht auch derselben Meinung ist wie ich und so viel Eigenständigkeit in dem Film erkennt, dass man sich definitiv auf Teil 2 und Teil 3 freuen kann. Weißt du so? Ja, ja. Komischerweise, ich weiß nicht, ob ich zu dumm war, aber ich habe ihn bei Prime nicht gefunden. Ich habe die Trilogie auf Steel. Und die gibt es bei Amazon für 10,11 Euro aktuell.
Echt?
Ja, ich habe deswegen das Steel, weil die Amari ist ein Ticken teurer, warum auch immer. aber wenn ihr jetzt mal wirklich billig schießen wollt, 10,11 Euro für das Steelbox sind alle drei Teile drin und könnt ihr meiner Meinung nach absolut nicht falsch machen. Mhm. Also vom ersten Teil gesehen jetzt. Also hat mir super gefallen und war echt baff gewesen. Hat mir echt.
Ja. Ich muss sagen, dass The Departed, also das Remake, zählt für mich persönlich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. So, ich finde den großartig und ich finde es auch mega interessant, dass du halt gerade gesagt hast, dass gerade diese flippigen Figuren, die ja in dem Remake drin sind, dass es die im Original gar nicht gibt, weil ich finde, dass gerade die Figuren in dem Remake so ein bisschen der heimliche Star sind halt, ne?
Ja, klar.
Also, allein diese Szene, muss ich immer lachen, wo Baldwin zu DiCaprio sagt, wollen Sie auch ein Sandwich? Was? Nee, sind wohl so ein Fitnessfreak. Ach, ficken Sie sich doch selbst.
Ja, das ist einfach so geil.
Einfach so völlig stumpf.
Also man kann halt wirklich nur sagen, dass beim Remake alles richtig gemacht wurde halt. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
So gerade die Schauspieler liefern da halt ordentlich ab. Ich weiß zwar nicht, warum Mark Wahlberg, der mal so hochgehoben wird, warum der auch eine Oscar-Nominierung dafür hatte, das weiß ich jetzt nicht.
Wobei ich ihn auch großartig finde.
Ich finde ihn auch gut, aber eine Oscar-Nominierung war es jetzt nicht. Also Alec Baldwin war da für mich noch ein Ticken besser halt. Ja, und das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, dadurch kriegt der so einen ernsten Touch, der Film halt. Ne? Und was hasse ich? 1:1-Umsetzung. Ich hasse 1:1-Umsetzung. Mhm. Zwar soll sich das nicht komplett entfernen von dem Film, von dem Original, aber ich finde, eine 1:1-Umsetzung macht keinen Sinn. Keiner braucht so einen Scheiß. Ja?
Ja, ja.
Und ich finde es total geil, wenn ich mir ein Original angucken kann und dann trotzdem geflasht bin von den Filmen. Also, das ist doch mega cool, Alter. Ja? Wenn ich ein Remake zuerst gesehen habe und gucke den Original, der ist irgendwie auf seine eigene Art und Weise stilistisch anders. So. Und funzt dann nochmal, weißt du so? Und das ist doch super. Also, finde ich klasse, sowas.
Ja.
Und wenn man sich so an streng hält, ich meine, man hat ja hier sowieso vieles ausgetauscht, ne? Also, sprich, Schauplätze und Handlungsstränge wurden natürlich angepasst den amerikanischen Verhältnissen sozusagen.
Ja,
da ist es eben keine chinesische Triade, sondern eben ein irisches Mafia-Konstrukt da, weißt du so?
Mhm.
Da wurde ja sowieso ein bisschen rumhantiert, aber der Grundstrang bleibt eben der gleiche und trotzdem haben beide so ihren eigenen Stil und deswegen kann man beide unvoreingenommen voneinander gucken und wird von beiden mitgerissen, weißt du? Und das finde ich oberklasse, sowas. Und dann kann man wirklich sagen, Original und Remake, wenn das funktioniert, dann hast du doch wirklich den absoluten Jackpot getroffen, ja?
Auf jeden Fall, naja, da fallen mir auch nicht viele Beispiele eigentlich ein, wo das mal irgendwie zugetroffen hat.
Absolut nicht. Also vor allen Dingen, man könnte ja auch enttäuscht vom Original sein, um Gottes Willen.
Ja, ja.
Man könnte ja die Party total abfeiern, eben weil man mehr in der Materie von den Darstellern ist und sowas und dann mit Asiatischen nicht so zurechtkommen mit den Filmen. Das soll ja vorkommen, kann ich auch völlig verstehen. Ich hingegen komme schon mit ein paar Filmen klar, nicht mit allen, um Gottes Willen, aber doch mit vielen. Und habe auch so eine kleine Sammlung zu Hause von guten Brechern, die da gibt. Und deswegen hat mich der halt auch total mitgerissen, der Film halt, ne? Und eine gewisse Spannung aufgebaut, die mich total am Ball gehalten hat.
Ja. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich dachte irgendwie immer, das sind zwei Teile und das Remake wären halt die beiden Teile in einem. Das war irgendwie mal mein Gedanke.
Nee, also absolut nicht. Das ist wirklich, der erste Teil ist wirklich nur das Remake. Also, ja.
Okay. Ja, also wenn du sagst 10 Euro für das Steelbook, dann werde ich mich gleich mal und mir das bestellen.
Also ich kann dir den absolut empfehlen. Du guckst ja auch so asiatische aus einem asiatischen Raum Filme. Von daher sollte für dich eigentlich kein Problem sein, da einzusteigen.
Ja, nee, ich habe da nicht so große Probleme. Und ja, die Parted finde ich großartig. Und wenn du sagst, dass das Remake, Quatsch, dass das Original auch sehr gut ist, dann...
Also, wenn ich jetzt so... Punkteverteilung gebe ich ja immer so ein bisschen, meistens bei meinen Facebook-Resonanzen da. Und so die Party gebe ich so immer so 9,5 von 10. Das ist für mich der fast perfekte Film.
Mhm.
Und das Original kriegt von mir 8,5 von 10.
Also. Oh, ja. Hört sich sehr gut an und ziehe ich mir rein. Dann gucken wir mal, wer als erstes den zweiten Teil geguckt hat. werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge vielleicht auch den zweiten oder so hier behandeln, ne?
Stimmt, könnten wir machen, ja. Vor allem, weil es ja interessant ist, wie die Geschichte da weiter oder vor.
Eben,
ne? Also erstmal, wird's die Vorgeschichte davon, da ist ja mal interessant, ich kann mir die gar nicht so vorstellen, weißt du so?
Ja.
Und was vor allem danach passiert, also, du kriegst ja jetzt sowieso interessanten Input, ne? Also du kriegst eine Vorgeschichte und das, was er danach spielt, ist ideal halt, ne?
Ja. Ja, wenn du sagst, dass der Böse da überlebt hat, wird es wahrscheinlich dann mit dem weitergehen.
Wahrscheinlich muss wie halt, das ist halt die Frage halt, oder?
Ja. Nun gut, dann kommen wir zum Predator, der auch undercover auf der Erde unterwegs ist.
Okay.
Ich habe mir nämlich Predator Upgrade jetzt mal angeguckt. Den gab es auch bei Prime für, ich weiß gar nicht, war der kostenlos oder für 97 Cent? Egal, 97 Cent sind auch fast kostenlos. mehr hätte ich wahrscheinlich auch nicht dafür ausgegeben. Ja, den habe ich mir jetzt mal gegeben. Ich habe mich lange davor gedrückt, aber ich habe dann hier mal einen Abend alleine rumgesessen und dachte mir, ach, scheiß drauf, ziehst du dir mal rin. Aber worum geht's überhaupt? Also, es geht um einen Predator.
Fertig. Und wie ist er?
Der nicht ganz freiwillig auf der Erde notlandet und dann von Quinn McKenna, das ist so ein, ja, so, weiß ich nicht, da irgendwie so ein Navy SEAL, US-Soldat, irgendwas, keine Ahnung. Der soll da eigentlich gerade im Wald da irgendjemanden wegsnipern. Und dann landet dieses Raumschiff da und dann liefert er sich natürlich einen kurzen Fight mit diesem Predator und kann dann auch so ein bisschen Technologie von dem irgendwie einbunkern, so, ne? Weil der Predator haut dann ab und dann hat er da irgendwie auch so ein Armband, was man sich so an Unterarm machen kann. Dann kann man damit rumschießen und so ein Scheiß halt. Und jedenfalls bringt er das in Sicherheit, aber der Predator will seinen Scheiß wieder haben. Und das holt er sich dann zurück. Das Ding, was der Film dann noch aufmacht, ist, dass der Predator selbst gejagt wird. Okay. Von einem krasseren Predator. Okay. Daher der Name Upgrade. Okay. Weil es wird nämlich erklärt, dass die Predator auf die Erde kommen, um die besten Exemplare der Menschheit sozusagen zu erlegen und dann die ihre DNA zu stibitzen, um selber damit krasser und stärker zu werden. So, ne? Und der Predator, der erste, der auf der Erde gelandet ist, ist so ein, ja, in Anführungsstrichen, ein kleiner Hämpfling. Der wird auch von einem normalen Menschen gespielt. Das siehst du auch, ne? Da ist kein CGI, halt nur handwerklich gut gemachter Anzug.
Bestimmt so. Verdammt.
Ist ja wieder witzig, Alter. Und der andere Predator, der ihn jagt, ist halt eine CGI-Kackfigur halt, ne? So eine 3 Meter große Pixel-Kacke.
Irgendwie. Okay.
Also völlig bescheuert. Also allein das regt mich an den Film schon auf.
Ja, okay.
So, und dann hast du diesen Quinn McKenna, gespielt von Boyd Holbrook. Hat man vielleicht schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo er noch mitgespielt hat. Der wird dann, oder soll eigentlich irgendwie vors Gericht und eingeknastet werden, weil er Fahnenflüchtling ist oder was. Und weil er halt natürlich weiß, da gibt's Aliens so und das wollen die vertuschen und bla bla bla. Und in seinem Bus, diesem Häftlingsbus, sitzt unter anderem der, jetzt habe ich den scheiß Namen hier auf dem Schirm, der bei der Nebel mitgespielt hat und Punisher und so.
Thomas Jane.
Thomas Jane, genau, der spielt nämlich auch mit. Der hat Tourette.
Obwohl ich den gerne gucke eigentlich.
Ich gucke den auch gerne, ja, aber in dem Film hat er Tourette. Und auch total merkwürdig. In den ersten 5 Minuten kommt ständig Fotze, Arschloch, Ficken und dann nie wieder. Also total dumm so, ne? Und dann haben 2, 3 andere so und die haben alle eine Macke. Also das ganze Team, die ganzen Leute haben alle eine Macke und die zusammen ziehen dann los, um diesen Predator zu jagen. So, das ist der Film. So. Das Schlimme daran ist aber, dass der von Shane Black geschrieben und halt auch gedreht wurde, der sich eigentlich auskennt mit so, ich weiß nicht, coolen Dialogen, so dieses Buddy-Ding, so, ne? Der hat ja Last Action, nee, Quatsch, wann, wie heißt er denn? Mit Bruce Willis und Damon Wayans. Last Boy Scout, so. Last Boy Scout geschrieben und bei
Lisa
Rappen hat er auch geschrieben, genau. Also der kennt sich mit diesem Buddy-Zeug halt aus, ne?
Nice Guys hat er gemacht.
Genau, ja. Aber davon merkst du ja gar nichts, Alter.
Vor allem Shane Black hat doch beim ersten Predator mitgespielt, ne? Sogar.
Nee, der hat den, glaube ich, auch geschrieben.
Ja, den ersten und sogar. Mitgespielt hat er, glaube ich, auch, bin ich der Meinung.
Hat er?
Ja, ich meine, der hat da mitgespielt, auch beim ersten. Was natürlich noch übelst bescheuerter ist. Ich meine, dann muss man doch so ein Herz dafür haben eigentlich, ne? Also, was ich aber sagen will, ich habe nicht viel Gutes über diesen Film gehört.
Nee, also, Ich kann den Leuten, die den eventuell gucken wollen, aber die den ersten Predator und vielleicht sogar auch den zweiten mit Danny Glover cool finden, so, ja, und diese Thematik mit diesem Alien, der eigentlich Jäger ist und so seinen Spaß dran hat, irgendwelche Leute abzumesseln, wer das irgendwie geil findet, den Film hier gucken will, sollte sich ganz fest einreden, dass das kein Predator-Film ist. Wirklich ganz fest, weil das ist, das wirkt zwischendrin wie ein Abenteuer-Actionfilm einfach so. Ah. Also, das hat nichts mit Predator zu tun. Dann kommen dumme Sprüche, die unfassbar unlustig sind. Da kommen Szenen drin, wo der Predator irgendwie so witzig gemacht wird. So, ne? Wo er hinten in so einem Transporter drin sitzt und der Fahrer, also weiß es nicht, dass der Predator hinten drin sitzt. Und sein Kollege wurde natürlich gerade abgemeuchelt von dem Predator. Und der Fahrer fragt so, ey, ist bei dir hinten alles in Ordnung? Und der Predator hält einfach nur den Arm von diesem Typen nach vorne mit dem Daumen nach oben.
Oh Gott,
ey. Also, okay, die ziehen halt diese Figur auch völlig ins Lächerliche halt, ne? Also total bescheuert einfach. Dann hast du halt diesen CGI-Klumpen, der dann da die zweite Hälfte von dem Film irgendwie da probiert Action zu machen. Der ist an zwei, drei Stellen schon ein bisschen krantig. Also da werden auch Leute aufgespießt und in zwei Hälften geteilt und so. Also der hat seinen 18er FSK schon verdient, so, ne? Aber da kommt nie Spannung auf oder dieser Filmmythos Predator wird da auch nicht, der kommt halt nicht rüber, so, ne? Das ist einfach, da hätten sie auch ein anderes Kostüm nehmen können und das Ding Schnullipulli nennen können, so, ja, der aus einem anderen Planeten kommt und dann hätten sie den gejagt. Also es hat nichts mit Predator zu tun, null, gar nichts.
Ich bin ja großer Fan der Alien-Reihe, ne? Und auch wirklich Fan der ersten beiden Predator-Teile. Und vor allem musst du lachen, den ersten halte ich zwar für absoluten Kult, ich finde den zweiten war tatsächlich besser. Hm. Den dritten fand ich schon nicht gut, diesen Predators.
Mit Agent Brody.
Ja, genau, den fand ich schon wirklich unterirdisch, also den mochte ich überhaupt nicht. Und ich bin ja leider so ein Typ, ich habe mir von den, die ersten vier Alien-Teile, warum ich auf Alien komme, sage ich gleich, sind ja für mich absoluter Hochgenuss halt, ne?
Na,
und hol mir die auch alle auf Steelbook und hol mir natürlich auch die nachfolgenden Teile auf Steelbook, auch wenn da ja auch die nachfolgenden Teile nicht das Gelbe vom Ei waren. Während ja Alien vs. Predator, der erste, auch nicht gut war, aber immerhin noch so Unterhaltung bot, habe ich mir den zweiten aber auch geholt, der absoluter Megaschrott ist.
Da kennst du nix.
Ja, ebenfalls auf Steelbook. Und so ist es eben auch bei Predator im Endeffekt, da ich die Reihe dann so beende, die habe ich die ersten zwei auf Steel und natürlich auch die letzten zwei. Und den letzten, der ist noch original verschweißt in meinem Regal. Weil ich so schlechte Sachen gehört habe und auch Kollegen von mir meinten, dass der ultra schlecht ist, der Film. Und er liegt einfach nur bei mir rum, Alter. Ich weiß nicht, ich habe mir schon so oft vorgenommen, mir einfach mal die 5 Minuten zu nehmen, um den zu gucken.
Ja, ja.
Aber ich kann da nicht über meinen eigenen Schatten springen, Alter. Geht ja nicht. Irgendwie.
Man kann, das muss ich ganz ehrlich sagen, man kann mit dem Film schon irgendwie sowas wie Spaß haben, so, ne? Man darf aber wirklich diesen Bezug zu der Figur nicht herstellen oder zu den anderen Filmen, so, ne? Weil der ist an vielen Stellen unfreiwillig komisch. Ein, zwei Gags gehen schon klar. Er ist brutal. Die Action ist okay. Ich habe schon tausendfach Besseres gesehen, aber es ist okay. Ja, also wenn man den unbedingt gucken will, wie gesagt, schaltet euer Hirn aus, Alter. Also wirklich.
Hirn ausschalten kann ich.
Nehmt euch drei Bier oder pfeift euch noch einen Whisky nebenbei rin oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Vielleicht noch mit zwei, drei Kumpels oder so. Lacht euch scheckig dabei. Das Ende ist auch, wer es nicht wissen will, kurz eine Minute mal vorskippen. Das Ende ist auch so beknackt, Alter. Da finden die einen Anzug von dem Predator und der Typ, der Hauptdarsteller, der Quinn McKenna, der hat dann einen Predator-Anzug an, wie ein Power Ranger, oder?
Okay.
So ein Silber denn halt, ne?
Oh Mann, ey.
Ey, der ist ja gefloppt, oder? Der ist ja
Bahn gegangen. Der ist mega gefloppt, ja, ja.
Weil ich glaube, die wollten da wirklich auf den zweiten Teil hinaus mit, ne? Dass der dann mit so einem komischen Kackanzug wie Iron Man da irgendwie auf die Viecher losgeht.
Ja, jetzt kam ja die Nachricht, dass ein neuer Predator-Film in Arbeit ist, der wieder für Schadensbegrenzung sorgen soll, angeblich. Ich meine, für mich reicht der erste und der zweite. Hätte jetzt auch kein Franchise mit 80 Teilen sein müssen oder sowas, weißt du so? Ja. Also, ja.
Ich glaube, der große Fehler war, dass im zweiten Teil zu sehen war, dass der Predator dieses Alien-Skelett da drin hat, in dem Raumschiff.
Ja.
Der war ja so ein Easter Egg eigentlich, ne? Und daraus ist dann Alien vs. Predator entstanden und dann dachten sie sich, oh, jetzt müssen wir die Figur halt noch weitermachen und bla bla. Halt, ne? Das war irgendwie so Anstoß Von wegen, oh, wir müssen die beiden Universen zusammenschmeißen und die Figuren halt weiter.
Das Schlimme ist, es hätte ja richtig cool sein können. Das sind meine, weißt du, so, die sehen beide übelst krass aus und man liebt diese Figuren ja. Man hätte da eine übelste Schlachtplatte draus machen können und sonst was, aber stattdessen. Ja, der erste unterhält mich ja noch halbwegs irgendwie, aber der zweite ist halt unerträglich.
Ja, ja, das war mein Beitrag zu Predator Upgrade. Also Upgrade war da gar nichts. Das war eher Downgrade, XXL-Format. Ja, tut sich an auf eigene Gefahr.
Schlechter als der dritte?
Ja.
Verdammt. Ja, ich fand den dritten schon nicht gut.
Ich finde, der dritte hat probiert, zumindest das ganze Thema so ein bisschen ernst zu nehmen, halt, ne? Ja. Und dieser Figur da irgendwie ein bisschen gerecht zu werden. Und genau das Gegenteil macht ja der Film. Ah. Also der zieht halt die ganze Figur einfach nur ins Lächerliche. Das ist einfach, ja, keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht, wie man vor seiner eigenen Schöpfung, ich meine, Shane Black hat ja, wie wir festgestellt haben, beim ersten Teil mitgewirkt, so, wie man vor seinem eigenen Werk irgendwie so wenig Respekt haben kann, also, oder nicht weiß, was diese Figur darstellt oder so.
Das Schlimme ist ja, dass es ja Mode zu sein scheint mittlerweile, wa? Ich meine, ich sag nur Terminator.
Naja. Ja,
also irgendwie seine eigene Figur den Dreck ziehen und sich darüber lustig machen, scheint wohl Mode zu sein.
Naja, das wirkt halt so, von wegen, ja, wir müssen jetzt das irgendwie in so Kinopublikum quetschen, die, weiß nicht, 20 Jahre alt sind oder so, oder 15 oder was, aber die dürfen ja nicht mal gucken. So, ja, junge Zuschauer halt, aber aufgewachsen ist leider Gottes unsere Generation nun mal damit, so, ne? Also, naja. Guckt's euch an, lasst es bleiben, mir egal.
Gut, und mit den Worten gehen wir rüber zu meinem nächsten Beitrag. Und zwar habe ich mir Archiv angeguckt. Mit Theo James, den vielleicht einige kennen werden aus Die Bestimmung. Mhm. Da hat er mitgespielt und bei den letzten beiden Underworld-Teilen. Regie hat Gavin Rossary gemacht und gleichzeitig sein Regiedebüt abgeliefert. Der Film ist bei Amazon zu finden für einen schmalen Taler für 1,99 zum Leihen und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und darum geht's. 2038. George Elmore arbeitet an einer echten KI, die auf einer Stufe mit einem Mensch steht. Sein neuester Prototyp ist fast fertig. Diese sensible Phase ist auch die riskanteste, zumal er in Archiv ein Ziel hat, das um jeden Preis verborgen bleiben muss. Und zwar die Wiedervereinigung mit seiner toten Frau. Mhm. Wie fange ich an? Also, wir haben den Film geguckt und wir sind nicht so richtig reingekommen. Und ich glaube mittlerweile, oder habe danach dann wirklich mittlerweile dran geglaubt, dass es mit Absicht war. Denn der Film hat so einige Ankerpunkte, woran du dich festhältst, die aber später keine Bedeutung mehr haben. Und zwar hat er zum Beispiel zwei künstliche Wesen schon vorher erschaffen, die halt nicht ganz so ausgeklügelt sind wie sein neuestes Werk, was halt wirklich menschlich aussieht. Hm. So ein menschlicher Körper halt, aber halt ein Roboter so halt, ne? Und das schönste Modell sozusagen ist und seine Vorschöpfung wird erklärt dadurch, dass er immer weiter versucht hat, eine Gehirnaktivität herzustellen sozusagen. Und bei dem ersten, das ist noch so ein klumpiger Roboter, ist es bei 6 Jahren stehen geblieben. Der kann nicht mal reden oder sowas. Mhm. Der zweite ist eine Jugendliche, Teenagerin, so kann man sagen. Die ist bei 14 stehen geblieben. Und die nächste Schöpfung, also die P3, was die dann heißt, hat dann so volles Bewusstsein halt so erschaffen. Ist aber halt noch nicht fertig. Und er arbeitet an diesem Ding und dieses kleinere Wesen, also der P2, sein nächstes Jahr auch mal, hat so eifersüchtige Züge halt, ne? Also ist charakterlich verletzt und so. Und das tut ja auch wirklich übelst wahnsinnig leid als Zuschauer. Also ich weiß nicht, wie Leute sowas mal hinkriegen, dass du da mitfühlst. Aber es ist eben so ein Roboter, der hat so ein paar Arme, so bub, und hier und da als wie so ein, wo die Chinesen hier so einen Roboter auf dem Markt geworfen
haben. Also so stockig laufen. So.
Genau,
ja.
So. Und aber du merkst halt, dass der halt auch so Sachen vertuscht oder wegmacht oder so, damit er dann nicht weiterarbeiten kann und so. Also, und du merkst halt, dass die Gefühle von diesem Roboter verletzt werden halt, ne? Und der auch schlussendlich so verletzt ist, dass er abhaut und ins Wasser läuft und Selbstmord macht halt so, ist es so.
Also hat er eine richtige Persönlichkeit.
Genau, also so richtig so, ja. Genau, das ist ja der Grund, auf was er machen will. Nur ist der halt wieder bei 14 stehen geblieben halt. Ne? Ja, wollte dann weiterarbeiten. Weil er halt so eifersüchtig war, dass er immer nur an diesem einen nächsten Wesen arbeitet, was halt perfekt wird sozusagen. Und merkt, dass an ihm nicht weitergearbeitet wurde, weißt du so, und er nicht so schön ist, weißt du so. Mhm. Und dadurch von dem wahrscheinlich kein Interesse mehr besteht halt so, ne? Du wirst die ganze Zeit auf diese Fährte gelockt und weißt nicht so recht, wohin mit deinen Gedanken so, weißt du so. Als denn die Perfektion sozusagen erschaffen ist und man merkt, okay, das wird das Ebenbild seiner Frau, weil du immer einen Autounfall eingeblendet kriegst, wo dann halt sie gestorben ist, merkst du halt, okay, ja, der will dieses künstliche Bewusstsein, was im Archiv hängt, da reinpflanzen sozusagen halt.
Okay, ja.
Und schafft das auch und auch bis dahin bist du immer noch so ein bisschen, du weißt immer noch nicht so richtig, wohin. Und dann kommt plötzlich ein Twist, Alter, der mich so aus den Socken gehauen hat, dass ich dachte, was ist denn jetzt los, Alter?
Okay.
Sowas habe ich lange nicht mehr gehabt, den werde ich jetzt hier natürlich auch nicht verraten, ist ja klar. Aber da habe ich gedacht so, Alter, was war denn das jetzt, Alter? Okay, ihr habt mich jetzt gerade Kopf gefickt, Alter. Also der war richtig geil. Optisch ist der Film sehr schön, mit einem schmalen Budget, dezent, aber effektiv gemacht halt. Ne? Für Fans von Ex Machina und Moon, so,
wollte ich gerade sagen,
wer so auf so einem bodenständigen Science-Fiction-Kram steht, ich weiß nicht, ob du Moon gesehen hast.
Moon nicht,
nee. Von Duncan Jones, der auch Source Code, wie heißt das? Source Code oder so.
Source Code.
Genau. Das war sein Erstlingswerk, kann ich dir nur empfehlen, mit Sam Rockwell, richtig geiles Ding. Unbedingt angucken, also wenn du auf sowas stehst, auf bodenständigen Science-Fiction, empfehle ich das Ding total. Lass dich nicht davon abbringen, wenn du manchmal nicht so richtig weißt, wohin das Ganze gehen soll. Ne? Denn diese Schlussphase hat einfach null mit dem zu tun, was der Typ die ganze Zeit da macht, Alter. Und trotzdem, okay. Und trotzdem ist es effektiv logisch, was der da macht. So. Und bombt dich völlig aus der Schuhe raus. Also mich persönlich. Kann ja sein, dass es irgendjemand vorher riecht, den Braten. Ich habe nicht gerochen und habe mir eine Freundin an den Arm gepackt und dachte so, oh, guck dir das an, Alter. Das ist es, Alter. Weißt du so? Und ich war richtig geflasht und ich habe lange nicht mehr so ein Ding gehabt, wo ein Twist mir so gefangen genommen hat, Alter. Also, du hast ja immer so vielleicht einen Twist, wo du sagst, ah, okay, ja, war cool gemacht, so, weißt du. Irgendwie hast du vielleicht schon was gerochen, aber dachtest du, ja, ist cool gemacht. Und selten hast du wirklich was, wo du sagst, so, ach so, weißt du so? Und da war es halt wirklich so, ach so.
Ist der wenigstens so gemacht, dass man ihn kommen sehen kann?
Also ich bin der Meinung, nein. Also ich...
Weil das Ding ist ja, ein wirklich, wirklich geiler Twist ist ja so aufgebaut, dass der dich natürlich wegtwistet. Aber der wird halt im Laufe des Films aufgebaut. Und wenn man den theoretisch dann den Film nochmal guckt, sieht man, ah, stimmt, da.
Also ich würde sagen, selbst im Nachhinein, also es gibt sicherlich Szenen, wo du jetzt sagen könntest, okay, ja, klar, so, aber die sind eigentlich nicht, weil die so geschnitten sind, dass das nicht machbar ist.
Ja,
also ich muss auch sagen, ich bin da immer so sehr vorsichtig, weil jeder guckt einen Film mit anderen Augen, so halt. Kann ja sein, dass der Nächste sagt, ja, habe ich schon kommen sehen, bla bla.
Ja.
Ich muss aber dazu sagen, ich habe bei Amazon auch viele Resonanzen gelesen und da haben öfter Wörter gefallen wie Mindfuck oder hat mich übelst weggelatscht oder was zum Teufel ist da gerade passiert, Alter, und so. Also ich bin ja anscheinend nicht der Einzige, der so sieht.
Naja.
Und für mich war das eine Überraschung, denn eigentlich ist der Kniff total easy peasy halt so. Also wirklich total lapidar, wo du denkst so, okay, einfacher hätte man einen Twist eigentlich nicht machen können. Aber der hat halt so einen Effekt, weil du völlig abgelenkt wirst von anderen Sachen, die da passieren. Eben einen pubertierenden Teenager-Roboter oder was weiß ich nicht alles. Ja. Und worum der sich kümmert. Und denkst du mir, warum fummelt der denn immer die ganze Zeit an die Maschine? Und dann, ach so, ja klar, okay, der will seine Frau da rinholen und aus dem Archiv und da rinpflanzen. Und okay, der macht ja halt das. Das ist halt so die Story, aber das ist halt nicht die Story. So. Und das ist halt der brennende Punkt an dem ganzen Ding halt. Ne?
Ja.
Hat mich total überrascht. Das ist ein richtig kleiner Geheimtipp, so eine richtige Perle. Werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ich hatte ihn jetzt, wie gesagt, auf Amazon geguckt für 1,99. Aber ich werde mir auf Blu-ray definitiv holen. Ich fand ihn richtig cool. Also mir hat er richtig gut gefallen. Richtig top. Und wie gesagt, lasst euch nicht davon abbringen, dass ihr vielleicht nicht durchsieht. Das ist definitiv meiner Meinung nach das Stilmittel des Films, Alter.
Ja, ja.
Und schon kommt mit so einem einfachen kleinen Ding, kriegt alles andere keine Bedeutung mehr und plötzlich puff, weißt du so? Und ich war richtig weggefetzt, Alter. Also ich fand's sehr cool, ja.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil ich Filme wie Ex Machina oder Mother habe ich halt auch gemocht. Mhm. So. Also Ex Machina um einiges mehr, aber mich interessiert sowas schon. Die Thematik finde ich schon cool, ja.
Ja, gerade was künstliche Intelligenz angeht, ne? Ja. Und aber hier dachte ich ja auch so, worauf kann sowas hinauslaufen? Das ist halt so ein billig produzierter Film. Man sieht es dem Film natürlich nicht unbedingt an, aber du weißt es einfach halt, ja, ne? Ja. Dass da jetzt kein Millionenbudget hintersteckt oder sowas. Und wusste halt nicht, dass das im Endeffekt ja da halt am Ende sowas kommt, was mich so aus dem Kontext bringt, so halt, also völlig rausbringt halt, ja, so. Und ich dachte so, okay, jetzt hat der ganze Rest des Films zwar keine Bedeutung, aber umso mehr Bedeutung hat dieses Ende. Also so. Ja, das hat mich total, fand ich cool, ey. Und vor allen Dingen, du kriegst doch, wenn du langsam merkst, die letzten Minuten, die letzten Sekunden, da kriegst du so langsam so ein Kribbeln in der Brust. Weißt du so? Weil du merkst, okay, irgendwie wird es unangenehm jetzt. Da passt so, du hast so ein unangenehmes Feeling am Ende gehabt, also hatte ich persönlich gehabt. Und dann so, okay, irgendwie, jetzt passiert, glaube ich, was, so, weißt du, so, und irgendwie kommst du diesem ganzen Ziel immer näher, von Sekunde zu Sekunde gerade, und dann kam es halt, und es war cool, also wirklich cool gewesen.
Ja, freut mich auf jeden Fall, also, dass es sowas noch gibt.
Ja.
Also, ja, werde ich mir dann auch mal reinpfeifen, muss ich mir mal irgendwie notieren oder was. Ja, klingt spannend.
Absolut. Sehr cool.
Ja. Nun gut. Dann kommen wir, glaube ich, zum Finale des heutigen Tages.
Kommt jetzt ganz auf unsere Zeit an, ich hätte... Ich habe dann auch noch einen kleinen Geheimtipp.
Ah, okay, gut. Dann kommen wir aber zu meinem persönlichen Highlight. Und zwar habe ich jetzt endlich mal geguckt, Grand Budapest Hotel. Ah. Auf den ich ein bisschen stinkig war vorher. Weil der 2014 nämlich ein paar Oscars abgeräumt hat. Es sei ihm gegönnt, definitiv. Aber halt auch für die beste Filmmusik. Und da hätte ich gerne Interstellar vorne gesehen, hat er nicht gekriegt. Schande. Schande. Aber worum geht's überhaupt? Und zwar, es geht um Monsieur Gustave, gespielt von Ralph Fiennes. Und der ist der Chef und Besitzer vom Grand Budapest Hotel in Zubrovka. Und der hat einen neuen Lobbyboy, gespielt von Tony Revolon, wie auch immer. Und dem bringt er halt immer so ja, die Sachen bei, wie es so im Hotel zu laufen hat, etc. pp. Und der Monsieur Gustave hatte auch eine Affäre mit einer 84-jährigen Madame, jetzt steht hier nur Madame D. Mit einer 84-jährigen Dame. Sagen wir es mal so. Wobei der Ralph Fiennes jetzt nicht auf alt gemacht wurde oder so, der stand halt einfach nur auf ältere Frauen in dem Film. Und jedenfalls stirbt die und vermacht ihm aber ein unfassbar kostbares Gemälde. Also reist dieser Ralph Fiennes mit seinem Lobbyboy-Kollegen dann dahin zu dem Anwesen von der Dame und möchte sich dieses Gemälde abholen. Das Problem ist aber, dass die Verwandten von der Madame das gar nicht cool finden. Und die der Meinung sind, dass der Gustave da irgendwie irgendwas gefälscht hat oder die übers Ohr hauen will oder irgendwie sowas. Und daraufhin wird dann Ralph Fiennes oder Monsieur Gustave gejagt. Das Ganze spielt um die 40er, 45er rum, so in dem Dreh, also zumindest ja, 80% des Films. Also sprich auch zur Nazi-Zeit. Und, das wird auch so ein bisschen angeschnitten und hat ein bisschen skurrileren Humor und die etwas anderen Stilmittel. Also erstmal ist der Film, wenn er dann in diese Zeit reingeht, von damals im Bildformat von 4:3 gezeigt, was vielleicht für einige schon mal so ist, also ein bisschen merkwürdig. Und ich finde, der ist auch oftmals so gedreht. Also du hast sehr viele Standkameraaufnahmen, wo dann irgendwie nur Leute von links nach rechts laufen oder von oben nach unten oder irgendwie sowas halt. Ne? Also sehr minimalistisch. So, dann hast du auch manchmal so Aufnahmen, wo du der Meinung oder wo du denken könntest, okay, der Hintergrund ist der wie gemalt oder so, also oder aus Pappe oder wie sowas. Ja. Also es wirkt manchmal wie so ein Theaterstück oder sowas.
Ich habe den ja zufälligerweise auch gesehen vor 3 Jahren und hatte, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, den zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den ganz billig mal geholt für 2 Euro irgendwie im Kram in der Krambox. Und hatte eigentlich den Trailer gesehen und hatte gedacht so, ist mir der vielleicht zu skurril halt so, ne? Mhm. Weil Wes Anderson bekannterweise ja eher so außergewöhnliche Filme macht, sag ich mal. Ich glaube, es war aber wahrscheinlich wegen der Darstellerie, auf die du wahrscheinlich noch zu sprechen kommst, warum ich denn zugegriffen habe und war dann so dermaßen positiv überrascht von diesem Film. Ja. Denn der hat ja eigentlich keine Stilmittel, die, sage ich mal, dafür sorgen sollten, rein vom erzählerischen her, wo du jetzt Spannung erzeugen könntest. Weißt du? Mhm. Also, da gibt es keine Action, kein Krach-Bumm, da gibt es kein Tempo richtig so. Ja, ja. Und trotzdem ist ja von vorne bis hinten, hat er mich total mitgezogen, der Film, und hat mich durchweg unterhalten halt, ne?
Also ja, mich auch. Also der ist halt auf seine skurrile Art und Weise auch witzig, der ist manchmal aber auch ein bisschen traurig, so, ne? Der wirkt irgendwie wie ein moderner, alter Film. So, als ob du irgendwie einen Film aus den, weiß ich nicht, 30ern, 40ern nimmst und den einfach mit modernen, bunten Bildern machst, so, ne? Oder mit modernen Equipment sozusagen irgendwie. So wirkt das. Und du hast ja schon die Darstellerie erwähnt und ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen, wo der Cast so unfassbar riesig und krass ist, Alter. Das ist übel. Angefangen bei Ralph Fiennes. Dann haben wir diese Saoirse Ronan, dieser Shooting-Star, dieses Coming-of-Age-Film gemacht hat. Den hatten wir hier, glaube ich, auch schon.
Bei Oscars hatten wir da was gehabt.
Genau.
Ja.
Dann haben wir Tilda Swinton, Bill Murray, Adrian Brody, Edward Norton, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Jude Law, Owen Wilson und Harvey Keitel. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber das ist auf jeden Fall eine Liste, Alter.
Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Und das Ding ist, dass Wes Anderson immer so eine Riege rankriegt. Und der auch Stammschauspieler hat. Und ich wollte mir eigentlich, war ich so geflasht, dass ich mir eigentlich gleich Moonrise Kingdom reinziehen wollte und das wieder völlig vergessen habe und ich mir das jetzt endlich mal als Notiz machen werde, damit ich den gucke. Denn auch da hat man Bruce Willis, Bill Murray, Edward Norton, Frances McDormand, Tilda Swinton, Jason Schwartzman. Es geht ewig so weiter.
Naja. Ja.
Und er macht gerade einen neuen Film, The French Dispatch.
Hm.
Da spielt Timothy
Chalamet
mit. Ja. Saoirse Ronan, Elizabeth Moss, Edward Norton, Owen Wilson, Bill Murray, Tilda Swinton, William Dafoe, Christoph Waltz, Jason Schwartzman, Benicio Del Toro, Adrian Brody, Rupert Friend, Liev Schreiber, Frances McDormand, Henry Winkle, Jeffrey Wright und.
Ja. Da haben sich ja auch schon einige gedeckt mit dem, was hier mitspielt.
Ja. Es ist unglaublich und ich müsste jetzt mal seine Filmografie durchgehen, aber ich glaube, ich habe von Wes Anderson tatsächlich nur Grand Budapest Hotel gesehen.
Kann bei mir jetzt auch sein. Was ich auch unbedingt gucken wollte, ist mehr oder weniger Animationsfilm über Hunde irgendwie in
Isle of Dogs.
Genau, den wollte ich auch unbedingt gucken, weil da sind nämlich die Synchronsprecher wahrscheinlich genau dieselben Namen.
Auf jeden Fall Edward Norton, das weiß ich schon mal.
Ja. Und ich glaube, Ralph Fiennes spricht da auch irgendjemanden oder irgendeinen Hund.
Auf jeden Fall Bill Murray, Jeff Goldblum ist dabei, Bryan Cranston.
Das
wird auf selbe hinauslaufen.
Also
es ist übertrieben krass, was der rankriegt, war. Das ist unfassbar. Also anscheinend will auch jeder mit ihm arbeiten.
Ja.
Und vielleicht wird es auch mal Zeit, da ein paar Filme nachzuholen. Das Ding ist, ich habe von dem ja die viele Filme namentlich kenne ich ja halt. Ne? Also Darjeeling Limited, die Tiefseetaucher, die Royal Tenenbaums, durchgeknallt. Ich kenne von denen namentlich Filme, aber ich habe die alle nicht gesehen. Also und leider wahrscheinlich. Also ich hab irgendwie das Gefühl, ich verpasse da was.
Was ich halt auch krass finde, ist, dass der mit Bill Murray und Edward Norton ja auch Schauspieler hat, die er ja scheinbar öfter nimmt, so, die ja eigentlich für ziemlich schwierig gelten halt, ne? Und ne, nicht so einfach am Set und so.
Ja.
Aber da scheint es ja zu klappen. Also sonst würde der die ja nicht ständig nehmen.
Wahrscheinlich ist aber auch genau das, weil Edward Norton ist auch bekannt dafür, nicht jede Rolle anzunehmen. Ne? Der macht ja auch nicht wirklich Fülle. Und vielleicht ist es Wes Anderson halt genau sein Regisseur, der die Sparte-Filme macht, die er bevorzugt.
Das kann sein.
Ja, also wie gesagt, ich fand den auch großartig. Also,
auf jeden Fall. Und trotz dieser Größe, sag ich mal, an dieser Schauspielerliste, kriegt jeder halt eine geile Rolle. Und halt auch seinen Platz im Film halt, ne?
Ja.
Also, Edward Norton spielt, glaube ich, was weiß ich, 10 Minuten mit oder so, als Nazi-Offizier da irgendwie, aber mega, also was heißt cool, aber,
ne? Ja, verstehst du, was du meinst. Ja. Naja, wirkt halt nicht wie verschenkt.
So, ja, genau. Ja, ja. Er wurde nicht nur, oh, wir haben jetzt hier Edward Norton, den schmeißen wir jetzt mal hier schnell rein und dann macht er ja schon irgendwas. Wirklich jeder in diesem Film hat eine coole, geile Rolle, die halt irgendwie im Kopf bleibt halt, ne?
Wenn Edward Norton irgendwo verschenkt ist, dann bei Königreich der Himmel.
Das stimmt, ja. Da kennst du ihn ja auch nicht.
Ja.
Ja, also Grand Budapest Hotel, allein der Cast sollte eigentlich, wenn man auf gute Schauspieler steht und ja, so eine Riege irgendwie mal zusammen sehen will, an sich eigentlich schon muss. Aber wie gesagt, die Stilmittel sind vielleicht nicht für jeden was. Das ist ein bisschen spezieller. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht genau, ob das bei jedem von seinen Filmen so ist. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, das ist wirklich hier der Thematik geschuldet, dass der Film halt geschichtlich ein bisschen weiter zurückspult sozusagen. Ja. Und der dann halt im 4:3 und solche Geschichten gemacht wurde. Aber wie gesagt, großartiger Film, großartige Schauspieler. Die Geschichte ist cool, der Humor stimmt. Der Film hat mega viel Charme, finde ich. Also man merkt, dass da halt jemand dran gearbeitet hat, der halt richtig Herz reingesteckt hat, so in jede Szene. Auch dieses Szenenbild, wie der Film aussieht, etc. Der stimmt hundertprozentig, mega cool, unbedingt gucken. Also von mir eine ganz klare Empfehlung, von dir scheinbar ja auch.
Absolut, ja. Und wie gesagt, eigentlich müsste man mal ein paar Filme von Wes Anderson nachholen.
Eigentlich schon, ja. Ich stolper auch ständig über die Tiefseetaucher, der ist nämlich, glaube ich, auch bei Prime drin, oder bei Netflix. Irgendwo ist der halt drin. Aber irgendwie, weil ich mag auch Bill Murray übelst.
Also, ja, eigentlich schon, ja.
Ganz, ganz merkwürdig, aber man hat ja noch nicht 24 Stunden Zeit, um Filme zu gucken. wäre aber auf jeden Fall eine Baustelle, die man hier vielleicht mal angehen könnte. Ja, so, ja. Ne? Mal ab und zu mal sich mal so einen Film reinzupfeifen.
Vielleicht besser als Predator Upgrade gucken.
Ja, definitiv. Gut, dann hätten wir ja unsere Filme abgehakt. Hast du... Ah nee, du hast ja noch einen.
Ich habe noch spontan ja. Eine kleine Empfehlung. Die muss ich mir jetzt ein bisschen aus dem Hut zaubern, weil ich dazu natürlich keine Notizen gemacht habe. Und zwar geht es um The Guilty. Warum ich anspreche, ist, dass der jetzt seit kurzem bei Prime verfügbar ist, zum kostenlosen Streamen. Ist eine dänische Produktion, wie jeder weiß oder auch nicht, bin ich ein großer Fan dänischer Filmkunst. Mhm. Und auch dieser Film hat wieder voll und ganz mein Interesse geweckt gehabt und hab den geguckt und war absolut geflasht. Denn dieser Film, den kann ich auch gleichzeitig dir ans Herz legen und der wird dich auch absolut packen, bin ich der Meinung. Denn es geht im Groben darum, ganz einfach, ein Anruf geht in eine Notrufzentrale ein, wo jemand Fälle bearbeitet über ein Headset und kriegt einen Anruf von einer Frau, die in einem Kofferraum gefangen ist, in einem Auto, oder in einem Van hinten, glaube ich, gefangen ist, so rum, nicht im Kofferraum. Und er muss ihr sozusagen aus der Situation raushelfen und er darf natürlich nicht auflegen. Diese Geschichten gibt's so schon.
Ja, ja, ja.
Gibt's so schon. Sage ich auch gar nichts, aber wenn man glaubt, man hat sowas schon gesehen, dann hat man The Guilty nicht gesehen. Denn so wie der Film aufgebaut ist, ist der absolute Wahnsinn, Alter. Ja. Denn du siehst wirklich 90 Minuten nur diesen Typen am Headset. Hörst 90 Minuten nur diese Stimme über Telefon.
Ah, okay, siehst die Alte nicht in dem Van sitzen.
Du siehst die Alte nicht in diesem Van sitzen. Und dieser ganze, wie soll ich sagen, ich muss aufpassen, was ich sage, weißt du. Der Verlauf ist so, dass er ihr raushelfen will und erst ist er noch so abgelehnt und will weiterleiten und will das irgendwie klären und bla bla. Ist aber gezwungen dazu, dran zu bleiben, es zu machen und steigert sich übelst rein in dieses Ding halt, ne? Weil die sonst sterben wird halt, ne? Und du als Zuschauer, ich kann dir jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben, du spürst, dass die sterben wird halt, ne? Wenn er jetzt auch da nicht mehr dran ist oder die auflegt oder sowas, ne? Du hörst auch nie den Kidnapper oder sowas, der ist nicht am Telefon oder sowas.
Okay.
Ne? Du hörst wirklich nur die Frau. Und ich schwöre dir hoch und heilig, am Ende kommt ein Brett, Alter, von einem Twist, Alter, der dich so wegfetzt, Alter, dass du nicht mehr weißt, wo unten ist, Alter.
Okay.
Das ist alles, was ich zu diesem Film sage. Und guck dir diesen Film an, Alter. Ist eine ganz klare Empfehlung von mir. Ich habe am Ende da gesessen und habe gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, Alter. Also wirklich, das war so krass gewesen. Und darauf, dass ich jetzt wieder einen Film habe, der einen Twist hat, liegt aber nur daran, dass ich ihn schon länger her ist, als ich ihn gesehen habe. Aber unglaublich, mit den geringsten Stilmitteln so eine Spannung zu erzeugen, so ein schauspielisches Talent rauszufordern sozusagen, ja. Und dann mir über ein Headset so einen Twist in die Fresse zu boxen, Alter. Also das musst du erstmal hinkriegen, Alter. Wirklich, also ich war völlig hin und weg. Wirklich unglaublich.
Okay, cool. Prime hast du gesagt, ne?
Prime. Absolute Empfehlung für dich, für alle, die zuhören. Guckt euch diesen Film an. Soll ein amerikanisches Remake schon kommen?
Ja.
Völlig bescheuert. Der Film ist von 2018, glaube ich, oder 2017. Völlig unnötig, braucht kein Mensch. Ja, also ich wüsste nicht, was ich da ein Remake brauche für. Der Film ist so, wie er ist, einfach Perfektion an Spannung, Alter.
Ah, okay. Ja.
Also, kurz und bündig, guckt euch diesen Film an.
Cool, okay, alles klar. Mach ich. Irgendwann mal. Hast du News?
Nee, ich habe keine News.
Ich habe ehrlich gesagt auch keine. Auf dem Schirm. Ja. War irgendwas?
Nee.
Mir fällt jetzt nichts großartig Wichtiges ein.
Nee. Nee. Also so richtig mitbekommen habe ich auch gar nichts, muss ich mal sagen. Und ich blätter dann öfter mal Facebook durch.
Mhm.
Aber so richtig mitbekommen habe ich nichts.
Nee.
Außer, dass Wonder Woman tatsächlich dieses Jahr ins Kino kommen soll.
Ach stimmt, genau. Ja. Das, ja.
Das könnten wir mal kurz ansprechen. Und zwar am 16. schon in Europa, ne? 16. Dezember. War total unlogisch ist, aber okay.
Eine Woche später in Amerika, oder?
Und eine Woche später, glaube ich, in Amerika und dann gleichzeitig zum Stream auf HBO Max, was hier nicht passieren wird. Die Sache ist, in Deutschland macht es halt keinen Sinn. Ich glaube, da wurde jetzt auch schon verschoben wieder in Deutschland. Der wurde, glaube ich, auf den 23. gelegt, weil bis 20. ja die Kinos geschlossen sind, auf jeden Fall.
Naja.
Könnte natürlich sein, dass es danach immer noch so ist.
Hm.
Also hätte es ja natürlich keinen Sinn gemacht, den am 13. oder 16. oder was auch immer rauszubringen. In anderen Ländern bleibt es wohl dabei, so gerade in Holland wird er auf jeden Fall am 16. laufen. Das heißt, er wird ins Kino kommen.
Hm.
Hier in Deutschland glaube ich nicht daran,
ehrlich
gesagt.
Ja.
Also das wird dieses Jahr nicht mehr passieren, denke ich.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich finde es aber einen ganz spannenden Move und vor allem auch von Warner, die ja mit Tenet laut eigener Aussage so ein bisschen ins Klo gegriffen haben, aber dass sie halt trotzdem nicht locker lassen, ne? Dass sie zumindest irgendwie den Mut aufbringen, irgendwie ihre Filme halt ins Kino zu bringen, ne? Scheiß mal drauf, dass der halt gleichzeitig zum Stream rauskommt, aber trotzdem wollen die ja ihre Filme irgendwie mal rausbringen.
Das Ding ist, das ist ja auch eigentlich ein Muss irgendwann, ne? Also du kannst ja nicht ständig alle Filme aufs nächste Jahr schieben. Also erstmal läuft denn jeden Tag ein neuer Film an? Oder das geht ja gar nicht, das ist ja gar nicht möglich halt, ne? Ja. Also irgendwann müssen sich was einfallen lassen. Und die zweite Sache ist, du kannst doch nicht so lange schieben, bis du irgendwann einen Film im Kino hast, der eigentlich alt ist.
Ja,
so, ist so. Also, ich meine, wann sollte Wonder Woman rauskommen? Ich glaube schon im Sommer, wenn ich mich nicht täusche. Also, also der ist ja schon geraume Zeit abgedreht und also ich bin kein Fan davon, um Gottes Willen, aber ich finde, so langsam sollten sie sich wirklich überlegen, dass sie wenigstens ein paar Filme als Streaming rausbringen, Alter, weil es macht keinen Sinn mehr. Er stockt ja nur auf und wird immer mehr und überrennt sich alles und ja.
Na, Black Widow bringen sie jetzt Disney Plus, glaube ich, ne?
Hatte ich auch irgendwie mal gelesen, aber ist das wirklich so? Ist das nicht? Keine Ahnung.
Ja. Irgendwie sowas im Kopf, ja. Weil der ist ja eine hoch.
Das ist genau dasselbe Ding.
April oder so.
Ja, ja, genau. Ist genau dasselbe Spiel. Ja, ja. Also, ich muss mal überlegen, ist der Film schon dreiviertel Jahr alt halt.
Naja.
Also, das können sie halt nicht bringen. Und wer weiß, wie die Situation weiter ist. Also, wenn da schieben sie das auf Ende als 21 und so Dinge. Also, das macht halt vorne und hinten keinen Sinn mehr. Klar ist es respektabel, dass sie das jetzt so machen wollen und durchziehen wollen, aber ob es klappt, ist natürlich eine ganz andere Sache, ne?
Also. Ja, ja, ich will dann bloß nicht dann im Nachhinein hören, Wonder Woman wurde ein Flop.
So. Genau, das muss man halt ganz klar sagen, da muss schon damit rechnen, wenn man das so macht, ne? Dass da halt nicht dasselbe Einspielergebnis rauskommt. Ich glaube, Wonder Woman 84 hätte tatsächlich gut eingespielt, bin ich der Meinung.
Mhm.
Jetzt nicht, weil ich ein DC-Fan bin, sondern weil der erste nun mal wirklich gut ankam und diese Figur und Gal Gadot, wie die heißt, ja doch wirklich eine Fanbase aufgebaut hat so und ich glaube, da werden schon Leute ins Kino gerannt für, aber wenn es die Situation halt nicht zulässt, dann muss man halt damit rechnen, dass er halt jetzt keine Milliarde knacken wird, sondern eher so bei 400 Millionen dann stehen bleibt wahrscheinlich.
Ja.
Und dann möchte ich auch nicht hören, dass es ein Flop war, ja. Das wäre nun wirklich Quatsch. Also.
Ja gut, aber ja, dann können sie halt ihren Streaming-Dienst halt, ne? HBO Max können sie ein bisschen ankurbeln mit der ganzen Geschichte. Dann haben sie ja noch den Snyder-Cut dann später. Also.
Ja, also die haben jetzt nicht das beste Einsteigerlebnis, sag ich mal, Einsteigerlebnis, ne? Also kann man schon so machen. Aber die zweite Sache ist natürlich, was mal ich guck gerade auf die Packung da und ein riesen Risiko ist, dass natürlich schnell Raubkopien ins Internet landen, ne? Also, und dann in astreiner Qualität, weißt du?
Wenn ja, klar,
HBO Max ist halt streamt dann in 4K oder was, dann, ja. blöd.
Können wir uns den angucken. Ja.
Also sagen wir mal, wenn er wirklich, sagen wir mal, gehen wir vom Besten aus und das wurde am 20. aufgehoben, dass die Kinos wieder öffnen. Wir kommen am 23. raus, gehe ich dieses Jahr auf jeden Fall nochmal ins Kino. Also es wird passieren.
Ins Kino gehen würde ich schon, aber nicht mit der Auflage, 2 Stunden mit Maske rumzusitzen. Also wenn das
nein, nein, der Fall sowas ist. Nicht, sowas nicht. Also um Gottes Willen. Also, aber wenn ich ja halt nur zu zweit drin kann, kann ich ja halt nur zu zweit drin. Ja. Und dann würde ich wahrscheinlich eher mit dir gehen, weil meine Freundin so ja nicht unbedingt im Kino gucken muss.
Ich habe ja auch noch Gutscheine und ich nicht weiß, wohin damit.
Das ist schlimm, ey. Ja, das ist schlecht, ja. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es läuft. Also ich sehe da erstmal schwarz. Für Deutschland in dem Sinne, aber...
Ja, definitiv. Nun gut, mit diesem traurigen Schlusssatz verlassen wir die 22. Folge. Uff. Noch ganz kurze Anmerkung am Rande. Ab gestern, also wir gehen jetzt mal davon aus, ihr hört das jetzt wirklich am Mittwoch. Ab gestern haben wir auf unserem YouTube-Kanal eine Weihnachts-Playlist. Einen sogenannten Adventskalender quasi, in dem jetzt... in den folgenden Tagen immer ein Video rauskommt, aber nicht von uns, sondern auch von anderen Kanälen, die sich dann mit dem Thema Weihnachten oder Winter oder ne, was so zu der Jahreszeit passt, damit beschäftigen. Da sind so Sachen dabei wie ein Kanal, der sich so mit Lego beschäftigt oder eine junge Frau, die sich damit auseinandersetzt, was passiert, wenn zu Weihnachten halt vermehrt Tiere oder speziell Hunde gekauft werden. Dann gibt's Wandervideos in den Bergen.
Hörbücher.
Und, genau, Hörbücher.
Von Weihnachtsgeschichten.
Ja.
Also ein Kram, also ein richtig bunter Teller, sagen
genau,
wir mal.
Also wir haben 23 andere Kanäle sozusagen zusammengesammelt und zusammen wuppen wir diesen Adventskalender. Jeden Tag kommt ein neues Video raus. Also wenn ihr da Interesse habt, guckt einfach mal vorbei. Ist spannend, kann ich nur empfehlen.
Absolut.
Und ihr wisst, Abo dalassen und die Glocken abonnieren.
Genau.
Nun gut, dann wünschen wir euch schon mal einen frohen zweiten und dritten Advent, glaube ich, ne? Ist ja dann.
Bald.
Heute ist der erste.
Ja, ist richtig.
Ja,
ja.
ja, und schon mal eine besinnliche Vorweihnachtszeit.
Genau.
Gut, dann bis in 2 Wochen. Haut rein.
Ciao.
Tschüss.